herzlich willkommen zu SEKVOLLFM 0x07. Damit wären wir bei der 8. Folge und wie immer mit dem Daniel und mit mir.
Hallo.
Dem Florian. Hallo. So, heute soll es um Korruption gehen, oder?
Korruption. Ja, Korruption.
Haben uns mal ein ganz richtiges politisches Thema heute rausgeschnappt.
Mhm.
Passt auch perfekt eigentlich zu unserem letzten Thema. In unserem letzten Thema haben wir uns ja über Android Hardening unterhalten, wie wir, welche Trends es gibt bei, um das Android-Betriebssystem auf einem Smartphone sicherer zu kriegen. Und mehr oder minder nach unserer Folge ist so ein bisschen auch eine dicke Schwachstelle bekannt geworden, jetzt nicht direkt in Android, sondern in WhatsApp.
Ja. Ja, so sieht's aus.
Das habe ich
auch von gehört.
Das ist die CVE 2019-3568.
Mhm.
Und in der geht es um eine Memory Corruption Schwachstelle, um einen sogenannten Buffer Overflow auf dem Stack. Und da dachten wir uns, wäre doch eigentlich mal eine super Idee, um mal dieses Thema ein bisschen im Detail auszubreiten.
Also nicht die WhatsApp-Schwachstelle quasi, aber Memory-Korruption.
Genau.
Also Memory-Corruptions oder Memory-Corruption-Attacks vor allem.
Genau. Ja gut, wir können ja mal vorher ein bisschen, wir können ja die eine Schwachstelle auch, soweit zumindest das, was bekannt ist, so ein bisschen auch beleuchten.
Ja, so viel ist es ja gar nicht, ne? Was da jetzt wirklich handfest an belegbaren Informationen rausgefallen ist.
Ja, stimmt. Also offiziell, wenn man jetzt WhatsApp hat da ja dazu auch eine, naja, keine Stellung genommen, aber sie haben zumindest die Schwachstelle mal dokumentiert auf ihrer Homepage. Da steht drauf, a buffer overflow vulnerability in WhatsApp voice over IP stack allowed remote code execution via specially crafted series of SRTC packets. Also das geht also um die voice over IP Funktionalität von WhatsApp. Und es ist auf allen Betriebssystemen das Problem, also von Android zu iOS zu Windows Phone ist, dass die Schwachstelle ist auf allen Systemen so vorhanden.
Ja.
Und das ganz Problematische dabei ist, dass das Opfer dazu nicht mal den Anruf annehmen muss, sondern die Schwachstelle funktioniert sogar, wenn man den Anruf nicht annimmt. Das heißt, es kann einfach angeklingelt werden und dann ist die Sache eigentlich schon passiert.
Genau. Es geht da, glaube ich, um so Voice Calls, also Sprachanrufe. Und der Fehler ist in dem Signaling-Teil von dem Protokoll, also im Prinzip in dem Teil, der die Signalisierung von Anrufen übernimmt. Also genau, es muss überhaupt keine Verbindung zustande kommen. Sondern man kann im Prinzip die Schwachstelle ausnutzen, indem man jemanden einfach nur anruft. Über WhatsApp.
Genau.
Vergleichbar auch, da war doch vor kurzem so eine iOS-Problematik. FaceTime-Calls oder so, hast du das mitbekommen? Das war so eine ganz wilde Nummer. Da konntest du irgendwie FaceTime-Gruppenanrufe machen oder so. Und dann ist das Mikrofon des Angerufenen schon angegangen, auch wenn er nicht rangegangen ist. Und du hattest schon eine Voice-Verbindung.
Ah.
Das war auch eine ziemlich wirre Nummer. Die hat irgend so ein Teenager entdeckt, als er mit diesen Gruppen-Calls rumgespielt hat, dass der auf einmal hört, was bei den Leuten los ist. Also das musstest du nicht mal so aktiv exploiten, mit einem Exploit entwickeln. Du konntest quasi von einem Gerät zum anderen einfach so einen Gruppenanruf zu jemandem starten und hören, was bei dem so los ist. Das ist schon ganz schön übertrieben.
Was?
War auch direkt der Vorwurf der Backdoor im Raum dann. Also, ne? Also Backdoor ist im Prinzip ja die, wenn man extra irgendwie eine Hintertür einbaut, damit irgendwer auf irgendetwas Zugriff erlangen kann. Und eine Backdoor ist im Prinzip aus einem Bug, also ein Fehler, der mehr oder weniger toleriert oder mit Absicht reingebaut wurde, damit man eben genau das machen kann. Und ja, da war dann schnell das Gerufe nach einer Backdoor groß. Weiß man natürlich immer nie. Manche Sachen sehen mehr so aus, andere weniger.
Ja, ja.
Aber ja, das war ganz witzig. Und irgendwie seine Mutter hat das dann an den Apple-Support geschrieben oder so. Und die haben sie völlig ignoriert mit ihrem Security-Anliegen. Und dann ist das erst irgendwie größer geworden, als die Mutter dann bei Twitter ein bisschen aktiver geworden ist und mehr Leute das gesehen haben. Und ja, dann hat Apple in so einer Schnellaktion irgendwie über Nacht erstmal diese Gruppenanrufe deaktiviert, bis sie es dann gepatcht hatten. Aber ja, da war auch kurz mal was los in dem Umfeld.
Sehr gut. Also du konntest die anrufen und dann konntest du die, also ohne dass die das annehmen, konntest du dann schon mithören bei deren.
Genau. Also auch mit dem Signaling quasi ja. Schon. Ja.
Großartig. Das,
ja, gefährlich heutzutage einfach so ein Telefon mit sich rumzutreiben.
Ja.
Also ist nicht nur Android, wo alles übel ist. Apple erlaubt sich gelegentlich auch mal ein.
Ja. Tja.
Ne? Bleibt nicht aus.
Bleibt nicht aus.
Aber gut, lass mal zurück zu dieser WhatsApp-Sache, die ja jetzt ein bisschen aktueller war.
Genau.
Was war denn da los?
Naja, also wenn ich das jetzt richtig nochmal mich erinnere, wann ist das ja so, wo, also es ist auf der einen Seite so bekannt geworden und sie haben aber geschrieben, dass WhatsApp das auch selber festgestellt hat, ne? Also da war hauptsächlich ein Anwalt da beteiligt, der da auch komische Calls bekommen hat und zufällig ein Anwalt, der in einem Verfahren gegen die NSO Group da involviert ist. Die NSO Group ist so eine Sicherheits-Security-Firma aus Israel, die da Malware entwickelt, die dann eben speziell dazu genutzt werden kann, um die entsprechenden Targets zu überwachen. Und da preisen sie auch dick an, dass sie auch irgendwie auf den Smartphones, dass es auch auf allen Systemen eben so funktioniert. Und genau dieser...
Ja, also ich würde da noch gerne ein bisschen ergänzen, damit man diese NSO Group einordnen kann. Das ist im Prinzip schon recht klar, dass deren Produkte für ja für Regierungen, Geheimdienste, Kriminalämter vielleicht auch entwickelt werden. Da machen die im Prinzip auch keinen Hehl draus. Die sagen natürlich, wie alle diese Buden an, dass sie sehr restriktiv damit sind, wem sie ihren Kram verkaufen. Mhm. Und das natürlich nicht an irgendwelche diktatorischen Regimes, die damit Unsinn treiben oder ähnliches.
Niemals.
Aber das kennt man ja im Prinzip alles auch schon vom Hacking-Team oder Slash-Hacked-Team. Das hatten wir ja mal vor ein paar Folgen auch mal kurz angerissen. Mhm. Diese Geschichte, als bei denen mal alles rausgetragen wurde. Und da hat man halt gesehen, dass sie doch, das Hacking-Team hat auf jeden Fall an ziemlich viele Leute verkauft und mit ziemlich vielen Leuten Gespräche geführt, die mit Geld gewunken haben. Und da war dann die Höhe der Scheine offenbar relevanter als die demokratische Legitimation. Das weiß man von der NSA Group natürlich nicht, aber sowas schwingt natürlich irgendwie immer ein bisschen mit.
Hast du da, ich weiß, dass die NSO Group auch in Verbindung mit dem, mit der Ermordung von Khashoggi in Verbindung, aber ich weiß jetzt nicht genau, inwieweit da eine Verbindung hergestellt wurde.
Da weiß ich nichts.
Okay, dann sagen wir, dann erwähnen wir das nicht.
Okay.
Nee, war bloß irgendwie, ich dachte, dass ich das gelesen hätte, dass man auch auf dem sein Telefon dann auch diese Sache gefunden hätte oder dass der irgendwie mit dem auch in Verbindung, genau, also dass die dann, die Saudis das dann benutzt haben, um den dann auszuspionieren oder sowas. Auch diese Pegasus Malware. Ah, kann ich nochmal was raussuchen.
Ja, gut, also hatten wir die Geschichte schon erzählt jetzt im Prinzip? Nee, ne? Also man hat diese auf diesem Anwaltstelefon dann eben einen Trojaner gefunden, den man der NSO Group zuschreibt.
Genau. Ja?
Was daran jetzt, glaube ich, noch ein bisschen brisanter war, ist, dass dieser Anwalt, glaube ich, gerade im Prozess gegen die NSO Group ist oder war oder sowas, ne?
Genau.
War schon längere Zeit. Und da kommt das natürlich ein bisschen, ja, weiß auch nicht, mir fällt jetzt kein passendes Adjektiv ein, was die Situation gut treffen würde. Aber ja, sagen wir einfach mal bemerkenswert.
Genau, genau. Und dann, was dann der Anwalt gemacht hat, der hat dann sein Telefon zu dem Citizen Lab gebracht und die haben das eben dann analysiert und auch rausgefunden, dass da der Pegasus Malware auf seinem Telefon drauf ist.
Mhm. Also allgemein Citizen Lab, hat man öfter schon mal was von gehört, dass die solche Aktionen machen. Wenn ihr mal den Verdacht habt oder irgendwie so ein Problem, meldet euch da mal.
Jo. Ich meine, ich finde es immer, ich finde es eigentlich sehr spannend. Wenn man das mal so ein bisschen gesamtpolitisch so ein bisschen betrachtet, merkt man, dass Israel eigentlich die Security-Szene wahnsinnig groß und stark ist. Und ich habe auch auf einer Konferenz, habe ich mal einen Security-Forscher kennengelernt, der auch aus Israel ist. Und den hatte ich auch mal so ein bisschen gefragt, wie es denn kommt, dass auf den ganzen Konferenzen und so unglaublich viele Israelis da eigentlich mit immer dabei sind, dass die ganze Szene dort eigentlich wahnsinnig aktiv ist. Also so im globalen Kontext ist das schon, das ist schon krass. Und naja, er wusste das auch nicht so hundertprozentig, aber hatte mir dann eben so erzählt, dass dass dort in Israel, dass jeder, egal ob Frau oder Mann, den Militärdienst besuchen müssen. Und zwar mindestens, ich glaube, also 3 Jahre müssen sie den, glaube ich, absolvieren. Und okay. Er zum Beispiel hat mir dann erzählt, dass er hat sich halt schon immer für so ein bisschen Computer und für Netzwerke interessiert und ist dann dort in diesem Bereich sehr schnell Netzwerkadministrator geworden und hatte dann Zugriff irgendwie auf über 12.000 Systeme. Also die haben ihm in diesem Militärdienst sehr schnell viel Verantwortung gegeben bezüglich Rechnernetze und so. Und er glaubt, dass das schon unter Umständen auch dazu führen kann, dass da schon eine gewisse Vorbildung im Bereich Computer, Security, Rechnernetze schon besteht und sich viele dann einfach weiterbilden und da ihr Standbein dort aufbauen. Also hundertprozentig kann ich das jetzt nicht sagen, aber könnte zumindest einer der Gründe sein, warum die zum Beispiel dort in dem Bereich sehr weit fortgeschritten sind.
Ja, also Israel ist ja auch allgemein von außen betrachtet schon so ein bisschen ein Hub für IT-Sicherheit. Also da sitzen ja auch echt viele Unternehmen, Checkpoint zum Beispiel, von denen weiß ich's. Und auch Microsoft veranstaltet mittlerweile schon so Security-Events in Israel. Mhm. Also ich habe da neulich noch von jemandem gehört, der so eine Woche auf so einem Event von Microsoft war. Und ja, das findet wohl auch schon regelmäßig in Israel statt. Ja. Ja, da geht viel in dem Bereich.
Ja. Ja.
Ja.
Also die NSO Group ist grundsätzlich sehr kontrovers in der Security-Szene. Jo, aber das ist schon eigentlich es ist besonders deswegen interessant, weil diese ein Buffer Overflow auf dem Stack, das ist jetzt, diese Schwachstelle ist jetzt nicht neu. Also das Prinzip ist bekannt seit, also die ersten Erwähnungen, wo das mal erwähnt wurde, dass sowas möglich ist, ist auf 1972 datiert. In einem Air Force Dokument. Da ist aber dieser Buffer Overflow auf dem Stack quasi nur so angerissen, dass das theoretisch möglich ist, wenn man da außerhalb einer gewissen Variable schreiben kann, dass man dann Metadaten überschreiben kann, die wichtig wären. Mhm. So ungefähr ist das eigentlich mal erwähnt worden. Und wenn man überlegt, du wolltest noch was ergänzen?
Ach so, nee, ja, ich habe nur festgestellt, dass du jetzt schon so langsam in die Geschichte von Memory Corruption einsteigst. Da würde ich jetzt vorher noch irgendwie vielleicht den Bogen zu dem Thema allgemein machen.
Ja.
Ja, also es geht ja heute um Memory Corruption Attacks auf dem Stack, jetzt für heute erstmal. Und die sind jemandem, der ein bisschen Security-affin ist, wahrscheinlich schon begegnet in vielerlei Form. Also auch wenn man mal irgendwie in den IT-Nachrichten mal wieder von irgendwelchen heißen Schwachstellen liest, dann kommt dieser Term sehr oft vor, Memory Corruption oder Buffer Overflow oder ähnliches. Und also Buffer Overflows gehören zu den Memory Corruptions und die gibt es schon unglaublich lange und es ist halt auch in enorm vielen CVEs, hatten wir glaube ich schon mal beschrieben, ne? Also diese CVEs haben wir auch eben genannt.
Genau.
Man assignt eine Nummer, um Schwachstellen besser zu tracken und viele dieser CVEs sind eben auch ja Schwachstellen, die ausgenutzt werden können, um Memory Corruption Attacks zu fahren und ja, darum geht's heute ein bisschen und ja, jetzt machen wir ruhig weiter mit der Geschichte.
Ja, wir können ja noch mal kurz erwähnen, dass warum sind die eigentlich so brisant? Sie sind also aus mehrerer Sicht interessant. Auf der einen Seite kriegt man dadurch sehr schnell eine Denial-of-Service-Attacke erstmal hin. Das heißt, unter Umständen kann man auf jeden Fall die Applikation zum Absturz bringen. Und wenn das halt ein Webserver zum Beispiel ist, dann läuft der Webserver nicht. Also das wäre dann schon mal so,
genau.
Das wäre schon mal so die einfachste Form, was dadurch möglich ist. Je nach Schwachstelle ist es dann sogar möglich, eben den Fluss des Programms zu verändern und sogar eigenen Code in das Programm zu injecten und somit das Programm so zu modifizieren, dass es eben eigenen Code ausführt. Und das ist natürlich dann, ich sag mal so, das maximale Ziel, was man erreichen kann, weil dann kann man eben das Programm steuern, so dass es eben anderen Code ausführt. So,
genau. Und dadurch also man kann seinen eigenen Code dann im Prinzip auf dem fremden Server ausführen. Das ist immer so ein Hauptziel gerne mal.
Genau. So, und deswegen sind die eigentlich auch so besonders brisant. Also Memory Corruption sind immer eigentlich sehr, es gibt ja so ein Score bei den CVEs, der wird dann, also da gibt es dann diesen Base-Score, der sich aus verschiedenen Bereichen zusammen berechnet. Und oft sind die immer sehr, sehr hoch, also angefangen ab 7, 8, 9, also schon die höchsten Stufen, weil dort eben sehr viel, unter Umständen sehr viel möglich ist.
Genau. Und
ja.
Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, welche Arten von Attacken es gibt und wie die überhaupt zustande kommen. Aber vorher, ja, lass uns noch mal ein bisschen über die Geschichte sprechen, weil das auch wirklich interessant ist, seit wann wir uns damit eigentlich rumzuschlagen haben. Und ja, wie man an dem WhatsApp-Fall jetzt sieht, ist das auch immer noch ein Thema.
Genau. Also interessant ist, wenn man, da gibt es ein schönes Dokument, ich werde das auch entsprechend noch, wir werden das bestimmt in den Shownotes auch verlinken. Mhm. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, damit ich zumindest mal den Titel erwähnen kann. Ich habe einfach zu viele Tabs offen. Du hast ja noch Zeit, ne?
Ja, klar. Wir haben keine Eile, wie immer.
Ah, jetzt hier habe ich es, genau.
Ja, ich habe es auch gerade offen, aber mach mal ruhig.
Genau, also das ist der Titel, das ist so ein White Paper, was auf der Black Hat, so auch einer Security-Konferenz veröffentlicht wurde, Memory Corruption Attack, The Almost Complete History von 2010. Das zeigt eigentlich wunderschön die ganze Geschichte. So angefangen, es ist ja so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Auf der einen Seite kommt eine neue Schwachstelle raus, dann gibt's wieder eine neue Möglichkeit, das schwerer zu machen. Dann finden die Angreifer wieder eine neue Möglichkeit, das wieder auszunutzen. Also das ist so ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel und das wird dort eigentlich sehr schön dokumentiert. Von den Anfängen bis eigentlich zur, ja, bis heute eigentlich so ein bisschen in die Zeit. Und wie gesagt, also das erste Dokument ist auf 72 datiert, ein US Air Force Dokument, was das erstmal nur anreißt, dass sowas möglich ist.
Mhm.
Und jetzt muss ich gucken, das nächste eigentlich, was das schön nochmal, das erste Mal, wo das richtig ausgenutzt wurde, ist dann 1988 und das ist der Morris-Wurm, der an sich total interessant ist. Das ist der erste Internet-Wurm an sich. Zweitens ist es das erste Mal, dass man einen Buffer Overflow exploitet so in der Wildbahn Und das Dritte ist, spannenderweise hat dieser Wurm überhaupt nichts Böses im Sinn gehabt. Also das ist ein Student gewesen, Robert Morris, und der hat diesen Wurm geschrieben, um das Internet zur damaligen Zeit quasi zu vermessen. Und dieser da gab es eben einen Bug in dem Unix-System Finger D, ist also ein Daemon, und der ist von außen eben sichtbar gewesen, und das konnte man, diese Schwachstelle konnte man eben über Netzwerk ausnutzen, und dort hat er dann seinen eigenen Code injected, und der ist dann, hat sich dann wieder andere Schwachstellen gesucht, und so hat sich das quasi immer weiter verbreitet. Und genau, also das ist aus mehrerer Sicht. Aus der einen Seite ist der erste Wurm, und der zweite Punkt, dass es eigentlich so der erste Buffer Overflow ist, der so in der Wildbahn mal exploited wurde.
Hm.
Genau. Und ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt schon reingehen sollen. Also da ist, wir kommen da nachher noch ein bisschen darauf, das Problematische. Es gibt eben so ein paar Funktionen, die dort eben sehr problematisch sind für Buffer Overflows. Und in dem Fall ist die Gets-Funktion dort verantwortlich gewesen für diese Schwachstelle. Aber da kommen wir dann später wahrscheinlich noch ein bisschen genauer zu sprechen.
Genau. Aber ja, also 1988 ging es im Prinzip schon los, dass man den ersten Wurm gesehen hat, der sich eben dieser Klasse der Angriffe bedient hat.
Ganz genau. Und dann ist eine Zeit lang erstmal nichts passiert, beziehungsweise gab es dann, ich sag mal, ein wichtiges Event, wurde auf der FRAC, das ist eine Hacker Underground Paper oder Magazin, wurde ein Artikel veröffentlicht mit dem Namen Smashing the Stack for Fun and Profit.
Ja.
Und das war in der Tat das erste Mal eine komplette detaillierte Anleitung, die erklärt hat, was das Problem überhaupt ist, wie man selber das ausnutzen kann. Und für mich persönlich, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Ab diesem Zeitpunkt ging eigentlich, wenn man so die Anzahl der CVEs anguckt, ab diesem Zeitpunkt geht das eigentlich massiv nach oben. Vielleicht kann man noch kurz erwähnen, dass es LF1, der Hacker, der das geschrieben hat, genau, beziehungsweise sein Pseudonym, und der dann Smashing the Stack for Fun and Profit veröffentlicht hat. Ist auch der Grund, nach diesem Artikel kommen, wenn man mal ein bisschen in die Security-Konferenzen, findet man immer wieder mal einen Vortrag, der dann auch bla 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 Punkt for Fun and Profit.
Genau.
Das ist alles
sehr gern adaptiert.
Genau.
Es ist auch, ich glaube, das oder also eines der oder das meist zitierten Paper aus dem Bereich von Memory Corruption Attacks. Das ist im Prinzip so eine Art Grundstein für viele. Also ich glaube, alle, die sich mal damit beschäftigt haben oder mal selber mit sowas rumgespielt haben und das lernen wollten, die sind da einfach nicht dran vorbeigekommen. Das ist sehr gut geschrieben, sehr ausführlich, sehr viele Beispiele. Und dieses einzige Paper, ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das beigebracht hat, mal so ein Vanilla Buffer Overflow auszunutzen, so ein Standard Buffer Overflow. Ich glaube, da kommst du kaum dran vorbei. Gut, heute gibt's vielleicht YouTube-Videos oder so, aber ich glaube wirklich, dass das fast jeder mal gelesen hat, der mal sowas gemacht hat, könnte ich mir vorstellen.
Ich muss auch sagen, dass als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und dann dieses Paper gelesen habe, das ist auch das, was es wirklich am besten erklärt. Also
ja, hat mir auch gut gefallen.
Es gibt immer wieder Bereiche, die lassen dann sehr wichtige Elemente aus, wo es zumindest bei mir dann ein paar Unklarheiten noch gab, aber das Paper hat dann zumindest, also bei mir ist dann der Groschen gefallen, und dann hatte ich auch wirklich verstanden, warum das wirklich ein großes Problem ist. Wobei es, wenn man ganz genau ist, gab es ein Jahr vorher auch schon eine Anleitung, How to Write a Buffer Overflow, auch von einer Hackergruppe oder dem Hacker Matsch, glaube ich. Aber ich, ehrlich gesagt, ist mir, ist das nicht so bekannt geworden, wie dann Smashing the Stack for Fun and Profit.
Ja.
Aber bloß zur Vollständigkeit kann man das ja mal erwähnen, dass es da vorher auch schon, also ein Jahr vorher schon auch einen Artikel dazu gab. Genau. Gut. Wollen wir in der Geschichte weitergehen, wobei es ehrlich gesagt dann geht so ein bisschen dieses Katz-und-Maus-Spiel los. Dann, ich müsste noch mal gucken, wenn ich das, finde ich das jetzt, ich sehe gar nicht direkt, also die erste Verteidigung dann, da gehen wir jetzt leider schon natürlich schon so ein bisschen in die Details rein, aber.
Ja, ich glaube, das bringt jetzt vielleicht gar nicht so viel, ne? Also vielleicht arbeiten wir das jetzt eher so Stück für Stück ab und kommen immer wieder zurück zur Geschichte. Wenn, also wir müssen ja erstmal den Angriff erklären, genau, bevor wir die Verteidigung erklären können.
Genau, genau.
Ja, würde ich sagen.
Gut, aber bevor wir das, müssen wir auch vorher nochmal erklären, so ein bisschen, wie denn dieser Speicher funktioniert.
Ja, es wird eine spannende Folge.
Ja, ja, ich glaube auch.
Das jetzt alles so nur übers Erzählen zu machen und ohne jetzt Folien aufzuwerfen oder sowas. Ja, spannend.
Richtig. Also das wird, wollen wir direkt los? Wollen wir, oder wie wollen wir machen, ne?
Ja, so richtig meinst du Virtual Memory und den Stack mal erklären und so?
Ja, macht Sinn, ja, ne?
Machen wir das doch.
Gut. Also vielleicht ganz grundsätzlich, wenn man ein Programm ausführt, dann ist es so, dass das Betriebssystem einem Speicher zuweist und aus der Sicht des Programms hat das Programm den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung und darf sich da austoben. Also aus Sicht des Programmes hat, ich sag jetzt mal, wenn man 4 GB an Arbeitsspeicher hat, dann sieht das für das Programm so aus, als ob man abzüglich des Betriebssystems, was da noch ein bisschen was braucht, aber im Prinzip den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung. Allerdings ist das bloß so ein bisschen vom Betriebssystem vorgegaukelt, weil das Betriebssystem macht das nämlich mit jedem Programm. Jedes Programm denkt, das hat den kompletten Speicher zur Verfügung. Fängt also die Adressen fangen dann eben an von 0x00000 bis eben runter zu FFFFF, also das ist die komplette Bandbreite. Und so sieht das eben jedes einzelne Programm, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass wenn ich jetzt 2 Programme ausführe, dass die dann auf gleiche Speicheradressen schreiben oder lesen.
Also wir reden jetzt hier einfach erstmal vom ganz normalen Arbeitsspeicher, dem RAM, den man an seinem Rechner hat.
Der flüchtige Speicher, das ist also der Speicher, bei dem die Programme kurzzeitig eben Daten ablegen. Wenn der Computer ausgeschaltet wird, sind die Daten eben dann wieder futsch, je nachdem.
Ja, nicht ganz sofort. Und wenn man den RAM runterkühlt, ja, dann hält die Daten sogar noch ein bisschen länger.
Genau, dann liegen sie noch ein bisschen länger da. Gab es auch einen netten Cold Boot Attack. Womit man gezeigt hat, dass man da noch ein paar Kryptoschlüssel doch noch mal rauspopeln kann. Ja. Aber das ist jetzt hier nicht ganz so wichtig. Genau, also grundsätzlich, jedes Programm denkt, das hat den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung und die Adressen, es gibt halt eben so, wir müssen ja das irgendwie adressieren, das werden eben hexadezimale Speicheradressen eben benutzt. Wie gesagt, fängt an bei 0x00000, je nachdem, ob man 32-Bit oder 64-Bit CPU hat, je nachdem passen sich dann eben auch die Adressen dafür an. Und genau, das ist also eine Adresse, wo man eben einen Speicher lesen und schreiben kann. Und jedes einzelne Programm denkt, es hat den kompletten Arbeitsspeicher zur Verfügung. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass 2 Programme dann unter Umständen auf diese gleiche Adresse schreiben. Was eben aber nur vorgegaukelt ist. Also dieses Konzept nennt sich eben Virtual Memory. Das heißt also, das Betriebssystem gibt dem Programm den Speicher und hat aber intern nochmal so eine Page-Table und weist dann eigentlich dieser Speicheradresse von diesem Programm die echte Adresse zu.
Genau, also wir haben im Prinzip so ein Mapping von dem virtuellen Adressbereich, den das Programm sieht, in den ja physikalischen Adressbereich, also den wirklichen Arbeitsspeicher, der halt auch dann wirklich adressiert wird von 000 bis 7FFF oder sowas.
Genau.
Ja, ist schon mal ein gutes Konzept.
So, also grundsätzlich, vielleicht kann man noch mal ganz kurz erklären, wie dieser Speicher aus dem Programm aussieht. Also wichtig ist, dass dieser Speicher jetzt nicht der die Adressen dafür nicht die echten physikalischen Adressen sind, sondern eben bloß virtuelle Adressen. Mhm. Das ist aber jetzt für den Angriff eigentlich so ein bisschen unerheblich, aber ist einfach ein wichtiges Konzept, was man verstehen sollte. Der zweite genau. Punkt ist dann, der Speicher ist dann so aufgebaut, dass dann das ist in so gewisse Sektionen aufgeteilt, dieser Speicher für das Programm. Und der erste Bereich fängt an, dass erstmal die Header-Dateien von der Binary-Datei an den ersten Adressen steht. Also bei Linux eine Binary-Datei, also eine Binärdatei, hat ganz genauso wie zum Beispiel JPEG oder andere Dateiformate einen gewissen Header. Bei Linux ist das eben das ELF-Format, Executable and Linkable-Format. Bei Windows ist es das PE-Format, oder?
Genau.
Die Abkürzung ist,
Ja, weiß ich, das hatte, glaube ich, was mit einem Kerl zu tun, der sich das ausgedacht hat.
Hier steht,
das lebt in ihm immer noch weiter irgendwie.
Ja, hier steht, dass es Portable Executable heißt. PE.
Ah, okay. Ah, nee, das waren die Magic Bytes, glaube ich. Die Magic Bytes sind irgendwie, ach genau, MZP, glaube ich, oder sowas.
Ich muss okay.
Nachsehen.
Ja, das wäre jetzt.
Ah, nee, ja, also ist der, genau, MZ-Header. Und das ist der Typ, der hieß Mark Zikowski, der das gemacht hat. Und das sind jetzt immer noch die Magic Bytes von jedem PE, was du quasi ausführst. Hast du halt noch diese Magic Bytes, weil der Typ sich das irgendwann mal ausgedacht hat. Und der lebt jetzt in jedem Windows-Programm weiter. Ja. Ne?
So kann man sich auch verewigen. Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Erläuterung. Also Magic Bytes sind einfach ein paar Bytes in der Datei, die immer gleich sind, so dass wir, dass das Betriebssystem oder auch, was weiß ich, der Dateimanager unterscheiden kann, ob es jetzt ein PDF ist, ob es ein Executable ist. Schlechte, die erkennen das an der Endung, dann gibt es dann ja .exe oder .jpeg, aber das ist nur eigentlich der Dateiname. Diese Magic Bytes in den ersten paar Bytes identifizieren eigentlich eine Datei deutlich eindeutiger. Also da stehen dann eben gewisse Elemente drin und wenn die dann drin stehen, dann handelt es sich so um eine Binärdatei oder um ein JPEG zum Beispiel.
Genau. So, aber jetzt sind wir ja einen Schritt weiter im Prinzip. Wir haben schon herausgefunden, dass es sich um eine ELF-Datei handelt, also genau. Eine ausführbare Datei im Linux-Format. Und wir starten die jetzt und dann wird im Prinzip ein Speicherbereich erstellt für diese Datei, ne? Im Arbeitsspeicher, sodass sie da arbeiten kann und ihre Daten ablegen kann. Und du wolltest uns die verschiedenen Bereiche erzählen, die dann in diesem Speicherbereich für dieses Programm angelegt werden.
Genau, also am Anfang stehen die ELF-Headers und wir können erstmal die Sektionen durchgehen. Und das nächste Element ist dann das Textsegment. Und in dem Textsegment befindet sich der eigentliche Code, der dann auch ausgeführt werden soll. Also wir müssen ja wir haben ja gewisse Instruktionen, was das Programm dann eben machen soll und die müssen natürlich auch im Speicher stehen, weil wir wollen das Programm ja ausführen und die stehen in diesem sogenannten Textsegment. Da stehen einfach die Instruktionen drin, die ausgeführt werden sollen, also der einfache Code, sag ich mal.
Also aber schon Maschinencode.
Genau, Maschinencode, also nicht also wirklich der C-Code, sondern
Instruktionen, genau, die von der CPU verstanden und ausgeführt werden.
Ganz genau.
Alles klar.
So, dann kommt das Data-Segment. In dem Data-Segment befinden sich die statischen und globalen Variablen. Das heißt also, wenn man eine statische Variable in seinem Programm initialisiert, dann kommt die in ein spezielles Segment rein und das ist eben das Data-Segment.
Also unveränderliche Variablen oder globale Variablen, die immer verfügbar sein müssen, die landen in diesem eigenen Datasegment.
Ganz genau.
Okay.
Jetzt kommt das BSS-Segment. BSS steht für, ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ja. Dupdi-dup.
Block started by symbol.
Ah, genau. So, und jetzt muss ich nochmal überlegen, das sind also, sind es die uninitialisierten globalen Variablen?
Genau, so steht das hier.
Genau, also die uninitialisierten globalen Variablen kommen dort eben rein. Die sind nochmal separat eigentlich aufgelistet.
Die werden dann vielleicht verschoben ins Data-Segment, wenn die initialisiert sind? Na, vielleicht. Oder ist das komplett statisch? Könnte auch sein, ne? Naja, gut.
Ja.
Ich habe es auch immer gesehen, dieses BSS-Segment, habe mich aber noch nie so wirklich damit beschäftigt, ehrlich gesagt.
Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, das ist also, da kommen die Werte, also da wird einfach der Speicherbereich initialisiert, wenn man jetzt irgendwie eine Variable, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Programmiersprache C nehmen, static int i nehmen, dann wäre das jetzt, dieser Bereich wird eben in diesem BSS-Segment gespeichert. Genau.
Alles klar.
So. Aber das ist so ein bisschen der Teil, der einfach schon mal so mehr oder minder feststeht. Und dann gibt es zwei Speicherbereiche, die zur Laufzeit sich verändern. Und deswegen muss man die jetzt auch speziell positionieren. Das eine ist der Heap und das andere ist der Stack. Und wir fangen ja von 000 an und wir gehen runter zu FFFF. Also irgendwie, wir können das ja jetzt, also die erste ist irgendwie 0, das letzte Element ist irgendwie 10. Und jetzt haben wir zwei Speicherbereiche, die dynamisch wachsen können. Was jetzt, dadurch, dass die beide wachsen können, ist das jetzt so, dass man den Heap zum Beispiel direkt nach dem BSS-Segment hinsetzt und der wächst dann quasi nach oben, je nachdem, wie man guckt.
Also ja. In Richtung höherer Speicheradressen.
Genau, in Richtung höherer Speicheradressen. Ja. Und den Stack legt man komplett ans Ende des Speichers. Und der wächst dann nach unten, sprich zu den niedrigeren Speicheradressen, so dass beide quasi entgegen wachsen können.
Also das ist im Prinzip so ein bisschen, also die anderen Segmente, die wir hatten, also Header, Text, Data, BSS, die sind statisch von der Größe her. Da weiß man, wie groß die sind und die liegen dann in quasi festen Bereichen im Speicher. Und bei Stack und Heap weiß man das eben nicht. Die können dann dynamisch zur Laufzeit wachsen, je nachdem, wie das Programm arbeitet, ob es mehr auf dem Stack oder auf dem Heap benötigt. Und um das quasi so variabel wie möglich zu halten, platziert man die dann quasi in den unterschiedlichen, oben und unten im Prinzip und lässt die dann zueinander wachsen, sodass man den Speicher, den man hat, so gut wie möglich von beiden nutzen kann, ohne halt zu wissen, wie viel welches Segment braucht, ja?
Genau, wobei natürlich der Stack schon zur quasi feststeht vorher. Bei dem Heap ist es komplett dynamisch.
Ja, aber der Stack ist ja auch, je nachdem, wie viele und welche Funktionen du aufrufst und welche Programmpfade du
langläufst. Ja, das stimmt natürlich, genau.
Ist es ja schon ein bisschen dynamisch.
Ja. Gut, jetzt muss man vielleicht noch erklären, was ist denn der Unterschied zwischen dem Stack und dem Heap? Der Stack ist ein Speicherbereich, der, und das ist wichtig, von der Architektur mehr oder minder schon vorgegeben ist. Das heißt also, das ist ein Speicherbereich, der Prozessor auch schon unterstützt. Da gibt es gewisse Instruktionen, die der Prozessor unterstützt, damit wir eben den Stack so implementieren können. Beim Heap ist es anders. Das ist völlig abhängig vom Betriebssystem und sogar teilweise von Programm zu Programm ist. Das kann das sogar unterschiedlich sein. Der Stack ist etwas, womit wir eigentlich perfekt Funktionsaufrufe implementieren können. Das heißt, in Programmen ist es meistens so, dass wir eine gewisse Funktion haben und diese Funktion ruft eine andere Funktion auf und diese Funktion ruft wieder eine andere Funktion auf und zwischen den Funktionen müssen Parameter, also beziehungsweise Argumente übertragen werden, die haben Ergebnisse, die werden wieder zurückgekommen. Also diese ganzen verschachtelten Funktionsaufrufe, die werden so über den Stack abgebildet. Weil das Problem ist natürlich, wir müssen natürlich, wenn eine Funktion fertig ist, müssen wir ja wieder wissen, wo habe ich denn überhaupt angefangen und wie kann ich dann den Code, den ich vorher hatte, vor einem Funktionsaufruf, da muss ich ja irgendwo wieder wissen, wo es weitergeht.
Also quasi zurück, ne? Also wir müssen wieder zurück dahin, wo wir kamen, bevor wir quasi in diesen Extra-Zweig gesprungen sind, da irgendwas gemacht haben und jetzt wollen wir wieder zurück zur Hauptausführung oder zumindest zur vorherigen Ebene quasi.
Genau, ganz genau.
Also vielleicht noch ein Stack an sich, also hier heißt jetzt wirklich der Speicherbereich auch Stack, aber im Prinzip ist ein Stack ja einfach nur eine Datenstruktur, ne? Also auf Deutsch jetzt ein Stapel, kann man so sagen, ein Haufen im Prinzip, den man jetzt nicht nur als Speicherbereich kennt, sondern auch allgemein als Datenstruktur, wie jetzt zum Beispiel auch eine Schlange oder sowas, eine Queue, ne? Ist ein Stack ja auch einfach nur eine Datenstruktur, eine recht simple mit eigentlich nur zwei Operationen.
Genau. Also, ich weiß gar nicht, ob du schon erwähnt hast, ist eine Last-In-First-Out-Datastruktur.
Genau.
Das heißt, das kann man sich so vorstellen wie so ein Bücherstapel. Wenn ich auf einen Bücherstapel zwei neue Bücher lege, dann lege ich die oben drauf. Und wenn ich das unterste Buch haben möchte, muss ich die Bücher, die jetzt oben drauf liegen, erst eigentlich wegnehmen und kann dann erst auf das untere Element zugreifen. Und so ist eigentlich die Datenstruktur aufgebaut. Ich lege immer Elemente auf einen Haufen drauf und das nennt sich, das wird dann über die Push-Instruktion erledigt. Und die Push-Instruktion ist auch einfach auch vom Prozessor schon vorgegeben. Gibt's also eine Assembler-Anweisung, womit ich eben Elemente auf den Stack schieben kann über die Push-Funktion. Und damit ich ein Element mir wieder runterhole von dem Stack, gibt es eben die Pop-Instruktion.
Genau. Und das ist im Prinzip schon alles, was so ein Stapel zu bieten hat, ja? Also man kann drauf pushen und runter poppen.
Ganz genau.
Das ist ja erstmal recht simpel von der Handhabung her.
Genau.
Was ja auch eigentlich ganz gut ist, weil Komplexität bringt einem ja immer nur Probleme ein. Aber genau, also wenn man jetzt zum Vergleich mal irgendwie ein Array nimmt oder sowas, eine Datenstruktur, die irgendwie 10 Elemente halten kann, kann man die auch einzeln adressieren. Da kann man irgendwie sagen, gib mir mal das vierte Element oder gib mir mal das fünfte. Und das sind halt Sachen, die man mit einem Stack gar nicht abbilden kann. Also kann man abbilden, aber wenn man dann halt das vorletzte möchte, dann muss man halt irgendwie n-1 Elemente vorher poppen. Also diese Pop-Instruktion dann halt 9-mal aufrufen und dann hat man das 10. Element. Und die davor sind aber auch weg. Also wenn man nur das 10. will, muss man sich die 9 dann quasi merken und die dann danach wieder drauf pushen, ne?
Richtig, aber das ist jetzt hauptsächlich die Datenstruktur, wobei es natürlich im Speicher schon möglich ist, auf Elemente dazwischen zuzugreifen.
Ja, klar. Das war jetzt einfach nur genau, richtig, um mal so die Datenstruktur abzugleichen. Es hat ja auch einen Grund, warum man sich jetzt hier für einen Stack entschieden hat, weil man eben genau diese Art braucht. Man ruft eine Funktion auf, es werden Daten auf den Stack gepusht, man macht da was und dann poppt man die einfach wieder runter im Prinzip, um wieder dahin zu kommen, wo man herkam im Prinzip. Aber da hast du wahrscheinlich noch ein paar detailliertere Informationen zu.
Ja, das Interessante dabei ist, jeder, der vielleicht schon mal C programmiert hat, da gibt's ja dann, es gibt gewissen Speicher, um den muss man sich dann selber kümmern. Das heißt, man muss dann auch wieder selber schauen, dass diese Speicherbereiche dann auch wieder freigegeben werden. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und das Wichtige ist bei dem Stack, alles, was wir auf den Stack packen, sind zum Beispiel auch lokale Variablen. Also wenn ich in einer Funktion int i gleich 23 aufrufe und dann springe ich, irgendwann ist diese Funktion fertig und ich springe dann wieder zur vorherigen Funktion, mein Kontrollflow geht dann eigentlich weiter und der Teil wird dann quasi einfach weggepoppt und dann sind die Bereiche weg und deswegen muss ich diesen Speicher, diese lokalen Variablen selber nicht aufräumen. Die befinden sich auf dem Stack und werden danach automatisch, wenn die Funktion fertig ist, werden die automatisch aufgeräumt.
Mhm.
Genau.
Okay. Ah, praktisch.
Ja. Also, was es gibt ein paar Dinge, die jetzt hier nochmal wichtig sind. Erstens, also der Stack wird hauptsächlich dazu benutzt, um diese Funktionsaufrufe abzudecken. Das heißt, wir haben eine Funktion, die ruft wieder eine Funktion auf, die ruft wieder eine Funktion auf. Dann haben wir zusätzlich da auch noch Parameter. Also eine Funktion braucht unter Umständen einen Parameter. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine Funktion nehmen, zum Beispiel addiere, die bekommt dann eine Ganzzahl a und eine Ganzzahl b. Und die Funktion nimmt dann a und b, rechnet die zusammen und gibt die Funktion wieder zurück. Das wäre jetzt ein
Ergebnis, ja.
Genau, das Ergebnis. So, und jetzt müsste natürlich die Funktion, die Ganzzahl a und b auch an diese Funktion übergeben werden. Und das passiert auch teilweise über den Stack. Teilweise, ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen, aber auf 32-Bit passiert das hauptsächlich über den Stack. Bei 64-Bit gibt's nochmal, nimmt man vorher nochmal ein paar Register und gibt ab einem gewissen Anzahl erst, nutzt man den Stack. Aber das ist jetzt nicht so wichtig.
Wobei, Register brauchen wir doch später auch nochmal, denke ich. Brauchen wir
später auch noch, genau. Aber jetzt machen wir erstmal den Stack fertig.
Okay, genau. Okay.
Genau. So, also das heißt also, wenn wir jetzt einen Funktionsaufruf machen, dann würden wir die Parameter, die wir dazu brauchen, vorher auf den Stack schieben. Dann würden wir in diese Funktion reinspringen und dann kann sich die Funktion diese Elemente wieder von dem Stack einfach runterpoppen und dann benutzen. Genau. Und dann können wir wieder zurückspringen und diese zurückspringen, das heißt, wir können das jetzt mal versinnbildlichen. Jeder Texteditor hat ja, wenn wir Programmcode uns anzeigen, hat dort Zeilennummern und wir würden dann einfach uns, bevor wir in eine Funktion reinspringen, würden wir uns einfach die Zeilennummer merken, die als nächstes ausgeführt wird und die schieben wir ebenfalls auf den Stack und dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir fertig sind, einfach uns diese Zeilennummer wieder rauszuholen und dann können wir einfach so wieder weiter in dem Verlauf unseres Programms fortführen.
Verstehe. Das heißt, wenn wir eine Funktion aufrufen, dann schreiben wir quasi die aktuelle Adresse der Instruktion, wo wir uns gerade befinden, auf. Oder nee, von der nächsten, ne? Das wäre ja sinnvoll.
Von der nächsten,
genau. Die von der nächsten schreiben wir auf und die Argumente, die wir der Funktion eventuell übergeben wollen. Und dann springen wir quasi mit der Codeausführung
ganz genau
in diese Funktion hinein. Okay, ja.
Gut, wollen wir noch kurz erklären, was der Heap ist?
Also wie gesagt, heute soll es ja um Memory Corruption Attacks auf dem Stack gehen. Das heißt, das wird nicht das Thema der Serie. Aber wir können ja mal kurz anreißen, ja, dass der Heap im Prinzip der dynamische Speicher ist.
Genau.
Beziehungsweise, was wir vielleicht auf dem Stack auch noch vergessen haben, wenn man Speicher auf dem Stack möchte, dann muss man im Prinzip, also ja, was heißt möchte, aber eine der Unterschiede ist die Größe, die man quasi auf den verschiedenen Speicherbereichen hat, auf dem Stack und auf dem Heap. Der Stack, wie wir gerade gesagt haben, wird halt sehr häufig für die Übergabe von Parametern und für das Merken von Rücksprungadressen beispielsweise genutzt. Also im Prinzip so ein bisschen für den Programmablauf notwendige Daten liegen da. Und sehr häufig haben die halt eine begrenzte Größe. Also wenn wir jetzt diese Addiere-Funktion nehmen, die kriegt zwei Integer-Werte und da weiß man dann auf der jeweiligen Plattform schon im Vorhinein, wie viel Speicher so ein Integer braucht, jetzt beispielsweise 4 Byte, also 32 Bit. Und das ist dann häufig quasi die Breite von dem Stack. Man packt dann da eine Speicheradresse rein, die sozusagen vorgestellt dann einen Slot füllt, und Rücksprungadressen genauso. Das sind ja auch nur Speicheradressen. Also sehr häufig werden auf dem Stack quasi Daten abgelegt, die so groß sind, wie eine Speicheradresse.
Genau.
Und das ist auf dem Heap anders.
Genau, und wie gesagt, also dort sind Dinge, die man eigentlich mehr oder minder schon im Vorfeld weiß. Lokale Variablen stehen, da kann man, wenn da jetzt ein Integer und ein Character, dann steht ja eigentlich schon fest, wie viel Speicher man braucht. Aber es gibt natürlich auch Momente, wenn ich zum Beispiel jetzt den Benutzer nach seinem Namen frage und ich möchte das sehr effizient programmieren. Das heißt, ich brauche dann nur so viel Speicher, wie lang dann der Name ist. Also wenn jetzt jemand einen Namen hat mit 15 Buchstaben und jemand anderes mit 50 Buchstaben, dann möchte ich eben in beiden Fällen nur genau so viel Speicher brauchen, wie lang eben der Name ist. Und das ist dann etwas, was sich zur Laufzeit eben entscheidet erst, weil ich frage ja dann den Benutzer, wie ist dein Name, bitte gib deinen Namen ein. Und erst wenn das eingegeben wurde, erst dann weiß ich überhaupt, wie viel Speicher ich brauche. Das heißt, das ist ein Speicherbereich, den nicht erst zur Laufzeit überhaupt feststeht. Und dazu wird dann eben der Heap benutzt. Das heißt, im Prinzip frage ich das Betriebssystem ganz lieb, liebes Betriebssystem, ich bräuchte jetzt gerade 50 Bytes für diesen Namen, und das Betriebssystem gibt einem dann eine Speicheradresse zurück und sagt, jupp, ich habe da 50 Bytes gerade hier frei, hier ist die Speicheradresse, wo du 50 Bytes hinschreiben kannst. Genau, deswegen bekommen wir, und das würde jetzt zum Beispiel bei C, bei der Programmiersprache C, geht das über die Funktion malloc. Das heißt, über malloc können wir angeben, ich brauche bitte 50 Bytes, und das Betriebssystem gibt einem dann zurück, jupp, in 0x bla 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 bla, da kannst du jetzt deine 50 Bytes hinschreiben.
Genau, also malloc für Memory Allocation.
Genau. Bei C++ ist das nicht malloc, sondern der new-Operator, wo man dann auch funktioniert sehr ähnlich. C++ ist ja objektorientiert. Da legt man dann meistens die Objekte an von Klassen, die man eben erzeugt hat. Und in beiden Fällen, sowohl unter C als auch unter C++, muss man aber genau diesen Speicher wieder freigeben. Das heißt also bei C, wenn wir jetzt malloc benutzen, muss ich eben free aufrufen, die Funktion, um diesen Speicherbereich wieder freizugeben. Und bei C++ ist es der Delete-Operator. Das heißt also, mit beiden kann ich dann den Speicherbereich, den ich vom Betriebssystem wieder bekommen habe, den kann ich dann wieder freigeben. Ich kann dem Betriebssystem sagen, so, diesen Speicher kannst du jetzt jemanden anderes wieder zur Verfügung stellen.
Ja, das ist ja im Prinzip kennt man das wahrscheinlich vom Programmieren auch, ja, wie wir eben gesagt haben, dass Variablen auf dem Stack mit dem Verlassen der Methode automatisch wieder abgeräumt werden und dann eben auch weg sind. Und wenn man sich eben mit malloc einen Speicherbereich geholt hat, kann man den auch weiter ja, umherreichen, und andere Funktionen und Programmteile können auch was damit machen, und der ist halt wirklich explizit da, bis das Programm beendet wird oder man den selber wieder freigegeben hat.
Genau.
Also das kann man im Prinzip sagen, sind die Hauptunterschiede, dass man im Prinzip auf dem Stack ja, also für den Programmablauf wichtige Sachen ablegt, also so in Anführungszeichen Metadaten für die Programmausführung, und die Länge vorher schon bekannt ist, und ja, so viel temporärer Kram, mit dem in Funktionen mal rumhantiert wird, wenn nicht zu groß und die Länge vorher bekannt ist, und auf dem Heap eben ja, häufig auch größere Speicherbereiche, Objekte zum Beispiel in objektorientierten Sprache, und man muss sich selber um das Speichermanagement kümmern.
Jetzt fällt mir noch auf, wir haben noch eine Kleinigkeit vergessen, zumindest bei dem Stack. Der Stack hat aber auch nur eine begrenzte Größe.
Ja.
Und wenn man jetzt zum Beispiel ein C-Programm schreibt, was eine Funktion aufruft, und diese Funktion ruft sich wieder selber auf, und die Funktion macht das gleiche wie die vorherige, das heißt, sie ruft sich wieder auf, dann erzeugt man dadurch einen sogenannten Stack Overflow. Das heißt, irgendwann ist der Speicherbereich von diesem Stack erreicht, und dann führt das genau zu dem Namen, wo man die meisten Codebeispiele irgendwie kriegt, von dem Stack Overflow, weil der eben nur begrenzt ist. Das kann man auch Man kann das auch selber noch einfach selber generieren. Und zwar, wenn man einfach eine Funktion in seiner Main-Funktion einfach ein Array anlegt mit zum Beispiel 100.000 Einträgen, also int stack, eckige Klammer auf, 100.000 wird vielleicht nicht reichen, vielleicht sogar noch mehr.
Ich dachte auch gerade, das passt vielleicht sogar rein.
Ja, ja.
Genau, eine Zahl mit echt vielen Nullen.
Genau. Ja. Und dann, wenn man das ausführt, also kompiliert ausführt, führt das dazu, dass das dann mit einem Stack Overflow eben beendet wird, weil der eben nur begrenzt ist, dieser Speicher. Mhm. Genau. Und eigentlich müsste man jetzt auch schon erwähnen, wir hatten ja gesagt, dass für jede Funktion, oder ich weiß nicht, wollen wir schon in diese Stack Frames gehen? Oder wollen wir das erst...
Ja, warum nicht, ne?
Genau.
Also das ist ja im Prinzip eins der Hauptanwendungszwecke für den Stack oder
genau.
Was der macht, ja.
Genau, also bei dem Stack gehen wir nochmal zurück zu dem Stack. Der Punkt ist eben, wir hatten ja gesagt, wenn die erste Funktion aufgerufen wird, dann packen wir dort unsere lokalen Variablen drauf, dann gibt es einen Funktionsaufruf, dann springen wir dorthin, da gibt es auch wieder lokale Variablen. Und damit wir unterscheiden können zwischen den einzelnen Funktionen, bekommt jede Funktion ein sogenanntes Stack-Frame. Das heißt, da wird einfach definiert ein Anfang und ein Ende und in diesem Zwischenbereich können eben dann die ganzen lokalen Variablen abgespeichert werden. Und es gibt dort das Anfang und das Ende wird eben mit zwei Speicheradressen definiert. Das eine ist der Stack-Pointer. Der Stack-Pointer zeigt immer auf den obersten Teil des Stacks.
Also auf das Buch, was ganz oben liegt. Also auf das Element, was man mit einem Pop jetzt runterholen würde oder wo ein Push draufkommen würde.
Genau, sehr gut. Genau, schönes Beispiel wieder mit dem Buch. Genau, und der Base-Pointer ist das, oder auch Frame-Pointer genannt, das je nach Literatur wird das unterschiedlich gern genannt, ist der Teil, der auf den unteren Teil des Frames zeigt. Genau.
Was heißt denn untere Teil des Frames?
Wie meinst du das jetzt? Also das ist jetzt, das definiert, also der Stack-Pointer und der Base-Pointer zusammen definiert einfach ein Stack-Frame. Und wenn ich jetzt drei Funktionsaufrufe hätte, hätte ich dann drei Stack-Frames. Das heißt, ich brauche dann einfach einen Base-Pointer und einen Stack-Pointer, um genau diesen Teil zu definieren.
Aber ich habe dann quasi dreimal einen Stack-Pointer und dreimal einen Base-Pointer, wenn ich drei Funktionen aufgerufen habe, also eine Vertiefung von drei habe.
Nein.
Gut, wusste ich auch vorher. Wollte ich aber mal gefragt haben.
Nee, also der...
Also,
ja, bitte.
Ja, ja, also die werden... Nee, ich habe ja gefragt. Mach du mal ruhig.
Genau, also der Stack-Pointer, der zeigt immer nur auf das oberste Element und eigentlich wird bloß der Base-Pointer noch benutzt, um den unteren Teil zu definieren. Und damit wir dann, wenn wir jetzt einen Funktionsaufruf von einem Funktionsaufruf von einem Funktionsaufruf haben, müssen wir uns natürlich auch den Base-Pointer von dem vorherigen Element nochmal mitspeichern. Ja, weil wenn jetzt die letzte Funktion beendet ist, dann müssen wir ja zurückspringen. Das brauchen wir dann die Rücksprungadresse, die muss auch auf dem Stack sein. Und wir brauchen die Adresse des Base-Pointers, um das andere Stack-Frame wiederherzustellen, damit wir dann wir müssen dann so ein bisschen mit Pointern rumbiegen. Also im Prinzip, wenn wir dann eine Funktion fertig haben, setzen wir den Stack-Pointer auf den aktuellen Wert des Base-Pointers. Damit haben wir den oberen Teil quasi schon mehr oder minder entfernt. Und den Base-Pointer holen wir uns dann von das, was auf dem Stack liegt, damit wir das vorherige Element quasi wiederherstellen können. War das?
Ja, okay. Es war jetzt ein bisschen viel und auch nur akustisch. Ich versuche das nochmal zu verstehen, langsam. Also angenommen, wir haben jetzt eine Funktion aufgerufen und nochmal eine Funktion und nochmal eine Funktion. Das heißt, da liegen jetzt ein paar Bücher bei uns auf dem Stack. Dann haben wir den Stack-Pointer, immer nur den aktuellen, der auf das alleroberste Element zeigt, immer, egal was das jetzt ist, eine Variable oder sowas, ne? Mhm. In unserer Funktion. Und wir haben den Base-Pointer, der zeigt im Prinzip auf die Grenze von unserer, also der Stackframe unserer Funktion, in der wir uns gerade befinden, zu der vorherigen Funktion, die uns aufgerufen hat, die ja unter uns liegt auf dem Stack.
Genau.
Okay. Und wenn wir jetzt einen Return haben und damit quasi eine Funktion verlassen, dann der Stackpointer, hatten wir ja gesagt, zeigt immer nach oben. Also auch erstmal noch fürs Verständnis, der Stackpointer kann sich ja auch verändern innerhalb dieser einen Funktion. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie irgendwas mache in der Funktion, was irgendwie einen Wert auf den Stack pusht, dann würde der Stackpointer auch 4 Byte oder sowas hochgehen, je nach Größe von dem, was ich da ablege.
Genau. Beziehungsweise okay. Hochgehen heißt dann, dadurch, dass der Stack sich ja ganz am Ende des Speichers befindet, das heißt die höchste Adresse hat, ziehen wir quasi von dem Stackpointer dann 4 Bytes ab, zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Integer-Wert als lokale Variable speichern.
Genau, also der Bücherstapel wächst nach oben quasi, aber da die Adressen oben bei 0 anfangen, wird die eigentliche Adresse numerisch kleiner.
Genau.
Ja, okay, das heißt, den Stackpointer, der wird auch innerhalb der Funktion, kann der beeinflusst werden durch Push- und Pop-Operationen, aber der Basepointer bleibt innerhalb der Funktion erstmal stabil.
Genau.
Und zeigt auf diese Grenze zur nächsten, zur vorherigen Stackframe im Prinzip.
Genau.
Okay, und wenn wir jetzt die Funktion verlassen, weil wir irgendwie einen Return haben oder die Instruktion abgearbeitet sind oder ähnliches, dann müssen wir ja unsere Stackframe abräumen. Das heißt, wir setzen den Stackpointer auf den Basepointer. Ja, genau. Das ergibt ja auch Sinn. Das heißt, wir schmeißen im Prinzip unsere komplette Stackframe weg, weil jetzt quasi der Stackpointer, der ja immer auf das höchste Element zeigt, genau auf die Grenze zur vorherigen Stackframe zeigt und damit ist unsere Stackframe komplett weg.
Ne? So ist es, ganz genau.
Und der Basepointer, der müsste ja dann auch aktualisiert werden auf die vorherige Grenze zwischen den beiden Stackframes. Und das passiert auch so.
Genau, und da holen wir uns vorher, dadurch, dass wir quasi für jeden Funktionsaufruf gewisse Metadaten nochmal mit auf den Stack schmeißen, damit wir den vorherigen Stackframe wiederherstellen können. Da liegt eben, wie schon gesagt, die Rücksprungadresse von dem vorherigen, von der nächsten Instruktion, die ausgeführt werden soll, und der Basepointer von dem vorherigen Stackframe, so dass wir das auch wiederherstellen können. Das heißt, es liegt einfach alles drauf, damit, wenn wir fertig sind, holen wir die letzten 2 Elemente, da haben wir die Rücksprungadresse und den Basepointer und dann können wir komplett wieder von dem Zeitpunkt anfangen, wo wir vorher waren. Wir stellen also den Zustand von vorher komplett wieder her.
Verstehe. Okay. Ja. Gut.
Ja. Ist einfach, ne?
Ist auch recht trivial, ne?
Ja.
Ich frage mich, was da schief ist.
Also vielleicht, ich würde ganz gern noch mal ganz kurz so zusammenfassen. Was ist das Wichtigste?
Ja, erstens, ja, sehr gern.
Das Betriebssystem benutzt quasi hat einen virtuellen Speicher. Das heißt, jedes Programm denkt, es hat den kompletten Arbeitsspeicher für sich. Dann gibt es eben 2 ganz wichtige Speicherbereiche. Das eine ist der Heap. Das heißt, der wächst ab einer gewissen Grenze einfach immer nach oben. Und das ist ein Speicherbereich, der eben zur Laufzeit vom Betriebssystem angefordert werden kann. Das geht über den MMAP System Call, muss man dann mit dem Betriebssystem sagen, hallo, ich hätte gern so ein paar Bytes und ich weiß jetzt gerade, dieses Netzwerkpaket hat gerade irgendwie 1400 Bytes, kannst du mir da mal ein bisschen Speicher geben? Das ist also zur Laufzeit, zu Dingen, die ich noch nicht weiß. Und der Stack wird eben hauptsächlich benutzt, um den Programmablauf einfach zu garantieren. Die lokalen Variablen können da drauf gespeichert werden und der wächst eben von oben nach unten, das heißt also in die kleineren Adressen rein. Und damit das funktioniert, damit ich in die einzelnen Funktionen reinspringe und dann wieder schön zurückspringen kann, muss ich mir eben 2 Werte noch merken. Und das ist die Rücksprungadresse und die Adresse des Basepointers, damit ich diesen Stackframe von vorherig nochmal leiten kann.
Ja.
Aber jetzt mag sich der ein oder andere Hörer oder Hörerin vielleicht schon gefragt haben, naja, jetzt haben wir ja gesprochen dafür, dass es diesen Stackpointer gibt und diesen Basepointer. Jetzt könnte man ja fragen, wo wird denn diese beiden Werte gespeichert?
Wäre meine nächste Frage gewesen, als sehr aufmerksamer Zuhörer, natürlich, ja.
Genau. Was wir noch nicht erwähnt haben, es gibt noch einen anderen Speicherbereich, denn das nennt sich dann, das sind dann die sogenannten Register, die befinden sich in der Nähe oder oft auf dem CPU selber. Das sind sehr, sehr kleine Speicherbereiche und das sind auch die schnellsten. Es gibt eine gewisse Pyramide von Speicherbereichen. Die obersten in dieser Pyramide sind sehr klein, aber sehr schnell und das sind die Register. Das sind die der CPU benutzt, um schnell Zwischenergebnisse hin und her zu schieben. Und dann geht's eigentlich schon weiter und da, die sind eben deswegen besonders schnell, weil man da, die hat man direkt zur Verfügung. Also zum Beispiel für den Arbeitsspeicher müsste man erst über den Bus dorthin gelangen und dann müsste man die Daten und dann kriegt man die wieder zurück. Also dieser Weg zum Arbeitsspeicher ist eben deutlich länger, als wenn diese, die Register sind eben direkt auf dem CPU und auf die können direkt zugegriffen werden. Und genau. Dort gibt es eben zwei spezielle Register. Das eine ist eben für den Stackpointer und das andere ist für den Basepointer. Da gibt es also zwei Register. Direkt bei einem 32-Bit-System heißt das eben fangen die mit E für Extended an, also ESP für SP dann für den Stackpointer oder EBP für den Extended Basepointer. Das wäre dann 32-Bit. Bei 64-Bit heißen die anders, da heißen die RSP und RBP, wobei ich ehrlich gesagt nicht rausgefunden habe, für was das R steht. Das Einzige, was ich rausgefunden habe, was man vermutet, dass das R einfach für Register steht.
Ah, okay. Ja. Also bei auf 32-Bit das E, das war ja im Prinzip noch für Extended,
genau.
Weil man ja vorher die 16-Bit hatte.
Richtig.
Und ja, da war es dann eben einfach BP zum Beispiel. Und SP und für 32-Bit wurden die eben erweitert und ja, bei 64 brauchte man halt nochmal eine Erweiterung. Aber ich habe auch keine Ahnung, wofür das R steht.
Also ich hatte es mal versucht, ein bisschen zu recherchieren. Irgendwo stand, das steht einfach für Register, damit das einfach unterschieden werden kann von den von der 32-Bit-Variante.
Okay. Also eben nochmal, du hattest ja den Speicherbereich, also den Speicher genannt. Das ist ja vielleicht auch so schon mal bekannt irgendwie, dass man langsame Speicherarten hat, wie jetzt irgendwie eine Festplatte, die ja auch schon schneller geworden sind, wenn man jetzt eine SSD nimmt, aber die Daten, an die man schneller will und die auch bei der Programmausführung liegen, die meisten Daten eben im Arbeitsspeicher, weil der halt deutlich schneller ist als jetzt irgendwie ein großes Festplattenlaufwerk. Und bevor es dann zu den Registern geht, kommt aber noch der Cache dazwischen. Also der Prozessor-Cache gibt es dann meistens noch in verschiedenen Leveln, also Level 1, Level 2, Level 3 Cache häufig, der dann immer größer wird und immer langsamer in Anführungszeichen. Also diese Caches sind immer noch schneller als der Arbeitsspeicher, aber langsamer als die Prozessorregister. Also nur jetzt der Vollständigkeit halber, dass wir nochmal diese Kette haben. Wir haben sehr, sehr kleine, aber sehr, sehr schnelle Prozessorregister und in so ein Register passt auch wirklich in der Regel eine Speicheradresse rein. Also auf einer 32-Bit-Architektur gehen dann wirklich 32-Bit rein, also diese 4 Byte, weil ja zum Beispiel jetzt die Register wie Basepointer und Stackpointer, die müssen ja auch nicht mehr machen, als diesen einen Zeiger auf eine Speicheradresse zu bieten. Und dafür reicht es ja dann aus, einfach diese Speicheradresse adressieren zu können, also genau diese Adresse da reinzupacken. Und die ist dann eben genauso lang, wie die Architektur groß ist im Prinzip.
Genau.
Ne?
So, genau so wird's gemacht.
Aber hör mal, jetzt haben wir über Stackpointer und Basepointer gesprochen, also über die Stack-Register, die es gibt. Aber du hattest jetzt auch schon öfter diese Return-Adresse angesprochen. Und das klang für mich so, als wenn das die Adresse wäre, im Prinzip, wo der Code oder die Instruktionen liegen von der Methode, die uns aufgerufen hat. Ne? Das hatten wir ja eben kurz angerissen.
Genau.
Dass die dann auch abgelegt wird in der Stackframe oder vor der Stackframe, dass wir quasi mit der Codeausführung wieder dahin springen können, wo wir hinkommen. Also an den Teil der Main zum Beispiel, die unsere Addiere-Funktion aufgerufen hat. Mhm. Da gibt's auch ein Register für, ne?
Für die, ach so, ja, natürlich, genau. Es gibt auch ein Register, das ist der Instruction Pointer. Das ist einfach, damit wir überhaupt wissen, was jetzt gerade ausgeführt wird. brauchen wir ja auch welche Instruktionen, dadurch, dass wir wild umherspringen können. Wir können hier eine Funktion aufrufen, hier eine Funktion aufrufen und hier eine Funktion aufrufen. Und damit wir wissen, wo wir gerade sind, gibt es eben diesen Instruction Pointer. Ist genauso wie vorher auch eine Speicheradresse von den Instruktionen, die als nächstes ausgeführt werden. Und der Wert, da kann man da eben genau sehen, welcher Code wird gerade eben ausgeführt.
Also der zeigt im Prinzip auf einen Speicherbereich, der dann, hatten wir eben gesagt, in diesem Textsegment liegt.
Genau.
Was noch quasi vor Stack und Heap kommt. Da liegt im Prinzip der Programmcode drin. Also Code heißt jetzt hier Instruktion, also wirklich Prozessorinstruktionen, die abgearbeitet werden. Und der läuft da im Prinzip runter, der Instruction Pointer, ja. Und der springt dann woanders hin, wenn wir eine Funktion aufrufen. Und wo der herkommt, wird auf dem Stack abgespeichert. Und wenn die Funktion durch ist, dann wird im Prinzip der Instruction Pointer wiederhergestellt an die Instruktion nach dem Sprung oben wieder. Also im Prinzip da, wo wir herkommen.
Genau. Es gibt also zwei Assembler-Instruktionen. Das eine ist die Call-Funktion, um eine neue Funktion aufzurufen. Und die Call-Funktion macht eigentlich nichts anderes. Das ist auch bloß eine Abkürzung für, ich schiebe die Adresse, wo sich diese Funktion befindet, auf den Instruction Pointer. Und speichere mir dann eben die nächste Adresse, die ich dann, wenn die Funktion fertig ist, schiebe ich nochmal auf den Stack und auch den Basepointer schiebe ich auf den Stack und dann springe ich dort quasi hin. Das ist die Call-Funktion und dann gibt es eben die Return, die du auch vorhin schon genannt hast. Und da passiert eben genau Umgedrehte. Das heißt, ich räume quasi mein Stack wieder auf, ich schiebe die Pointer wieder alle richtig hin und hole mir dann eben die Rücksprungadresse wieder raus und würde jetzt in die Rücksprungadresse, die auf dem Stack liegt, schiebe ich wieder auf zu dem Instruction Pointer und damit der wieder die nächste Instruktion ausführen kann.
Alles klar.
Jetzt haben wir es eigentlich.
Ich denke auch, das ist jetzt schon mal so ganz grob beschrieben, wie so ein Programmablauf funktioniert, also stackmäßig.
Genau.
Und ja, auch ein bisschen instruktionmäßig.
So, und das hat natürlich jetzt gibt es jeder, der, also diese Probleme der von Memory Corruption, vielleicht sollte man das nochmal erwähnen, die gibt es eben eigentlich nur unter C und C++. Dort ist es eben so, dass wir unseren Speicher selber verwalten. Das führt dazu, dass wir sehr effiziente und schnelle Programme schreiben können. Auf der einen Seite kann diese Freiheit auch dazu führen, dass wir uns selber in den Fuß schießen können. Und das ist genau dann der Fall. Jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine kleine Funktion. Dort definieren wir ein Array. Das heißt, das ist ein zusammenhängender Speicher. Sagen wir mal von 10 Bytes. Da möchte ich jetzt irgendwie einen String reinspeichern. Und und das große Problem, was jetzt dazu führt, dass ein Stack Overflow, ein Buffer Overflow auf dem Stack passiert, ist, wenn wir jetzt wenn wir jetzt außerhalb dieser 10 Elemente schreiben können. Also jetzt können wir mal, wir nutzen jetzt mal eine dieser Funktionen, die dafür anfällig ist, ist String Copy, also strcpy, String Copy, also um von einem String, von einer Zeichenkette in eine andere Zeichenkette etwas rein zu kopieren. Und das Problem dieser Funktion ist, dass die nicht überprüft, ob in das Ziel überhaupt genug Platz vorhanden ist. Also was bedeutet, sagen wir mal als Beispiel, ich habe jetzt zwei Zeichenketten. Die erste Zeichenkette ist mein Ziel. Da sind jetzt 10 Zeichen zur Verfügung und meine Quelle, aus meiner Quelle sind 50 zur Verfügung. Und wenn ich das mit str-copy entsprechend aufrufe, dann würde das einfach von der Quelle 50 Zeichen lesen und in das Ziel, wo nur 10 verfügbar sind, trotzdem alle reinspeichern. Das heißt, ich würde diese 50 Zeichen in diese 10 einfach drüber speichern. Das heißt, ich schreibe außerhalb des gültigen Speicherbereichs eigentlich rein. Und das ist eigentlich so die Hauptproblematik.
Genau, das muss man vielleicht jetzt ein bisschen mehr veranschaulichen, weil das ist ja, sage ich mal, von der Vorstellung her ein bisschen andersrum. Das ist ja dieses klassische Ding, dass sich jetzt vielleicht die Menschen fragen, ja gut, wir hatten ja irgendwie eben, der Stack wächst so und der Heap wächst so, dann schreiben wir eben weiter. Das macht ja nichts, solange noch Luft ist, bis wir auf den Heap treffen, passiert ja noch nichts. Ne? Also ist ja, ein Stack Overflow ist ja erst erreicht, wenn wirklich der komplette Stack voll ist.
Ja.
Das ist eben, wenn man wirklich ganz schön viel draufpackt. Wenn wir jetzt erstmal nur über unser vorher allokiertes Array schreiben quasi, dann ja, schreiben wir da halt in den leeren Bereich, aber solange wir den Heap nicht treffen, passiert ja nichts. Das würde man jetzt intuitiv annehmen.
Richtig.
Ja? Vielleicht machen wir da wieder dieses Bücherbeispiel.
Mhm.
Das ist ja genau das Problem. Wir hatten ja gesagt, dass der Stack von unten nach oben wächst, aber die Adressierung ja von oben nach unten läuft. Ja. Das heißt, ganz oben ist die Null. Da kommen ja erstmal noch die ganzen anderen Bereiche und der Heap und dann Luft. Und ganz unten kommt der Stack, der wächst. Also das erste Element liegt quasi auf der allerhöchsten Speicheradresse, aber ganz am Boden. Und der Stack ist jetzt schon ein bisschen aufgebaut. Wir sind schon in ein paar Funktionen und Ähnlichem. Und jetzt bauen wir eben unser Array auf, wo beispielsweise diese 5 Zeichen reinpassen sollen. Dann werden quasi für die 5 Buchstaben, sagen wir jetzt einfach mal, 5 Bücher auf den Haufen draufgelegt. Und wenn wir die jetzt beschreiben wollen, starten wir in dem obersten Zeichen. Also mit der niedrigsten Adresse, aber jetzt von der Schwerkraft her das oberste auf dem Bücherstapel. Und das impliziert halt, wenn wir über die 5 rüberschreiben, also wir schreiben jedes Zeichen in das Buch darunter oder den für das Buch angedachte quasi Speicherbereich. Und wenn wir dann halt die ersten 5 geschrieben haben, dann treffen wir danach auf Daten, die da schon liegen und die vermutlich auch nochmal gebraucht werden, und schreiben da einfach drüber mit den zweiten 5 Zeichen aus unserem Quellstring.
Genau, das ist jetzt das Schwierige. Ne? Also auf der einen Seite, das wächst im Prinzip von der letzten Adresse zu den geringeren, aber der Schreibzug, der Schreibvorgang ist trotzdem andersrum. Das heißt, wir schreiben trotzdem quasi, was bedeutet, also, dass wir, wenn wir eben über eine Zeichenkette drüber schreiben können, schreiben wir auf die drunter liegenden Elemente, die schon auf dem Stack liegen. Die überschreiben wir dann.
So. Das ist im Prinzip ja die Wurzel allen Übels, was Memory Corruptions auf dem Stack angeht.
Ganz genau. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ich dort eben, jetzt nehmen wir mal das einfachste Beispiel an, ich schreibe dort einfach irgendwelche Quatschdaten rein. Also das heißt, ich allokiere jetzt eine Zeichenkette mit 10 Elementen und jetzt schreibe ich aber 50 rein. Dann fange ich eben an, in die unteren Elemente, die da schon drauf liegen, eben mehr Daten reinzuspeichern. Und wie wir ja vorhin schon wissen, liegt ja auf den unteren Elementen ja auch noch der Basepointer und die Rücksprungadresse. So, und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, diese Elemente zu überschreiben. Und wenn da jetzt einfach Quatsch drin steht, führt das dazu, dass das Programm abstürzt mit einer sogenannten Segmentation Fault. dann ist das Programm abgestürzt. Und zwar, jetzt könnte man natürlich noch fragen, warum ist es abgestürzt? Es ist abgestürzt, weil wir jetzt die Rücksprungadresse mit Elementen überschrieben haben. Das heißt, das führt auch nicht sofort zu einem Problem, sondern die Funktion wird weiterhin ausgeführt. Es wird noch ein paar Sachen zusammen, also alles, was es eben noch machen soll. Aber es führt genau dann zu einem Problem, wenn wir zu dieser Return-Instruktion kommen, zu der, die eben das Stackframe aufräumt, sich die Rücksprungadresse aus dem Stack holt und dann zu dieser Adresse, diese Adresse, die auf dem, die Rücksprungadresse ist, zu dem Instruction Pointer umbiegt und dort weiter. Und da führt es dann, dass wir Quatsch drin stehen haben. Und dann würden wir zu einer Quatschadresse hinspringen. Und da ist aber überhaupt kein valider Code.
Okay, also das heißt, wir überschreiben jetzt unser Array, überschreiben die Return-Adresse und die besteht jetzt, sagen wir mal, 32-Bit-Architektur, und wir schreiben da irgendwie 4 große A's rein. Ja.
Genau.
Die werden ja als Hexwert im Speicher abgelegt. Da ist es jetzt die 0x41, das große A zum Beispiel.
Genau.
Das heißt, wenn die Funktion durchgelaufen ist und mit allem fertig ist und wir eben diese Return-Instruktion haben, die uns dann quasi wieder dahin schicken soll, wo wir eigentlich herkommen, damit es da weitergehen kann, würde die versuchen, ja, zu dem Programmbereich im Speicher 0x41414141 zu springen und was auch immer da steht, als Instruktion auszuführen, wenn es diese Adresse überhaupt gibt.
Genau.
Ja, okay.
So, und das ist jetzt eigentlich schon, das ist jetzt eigentlich schon alles, was man eigentlich so ein bisschen wissen muss für so einen Buffer Overflow auf dem Stack.
So einfach ist das, die Kontrolle zu übernehmen von einem Programm.
Genau.
Also ab dem Zeitpunkt im Prinzip geht ja die Codeausführung nicht da weiter wie angedacht, sondern woanders. Das ist ja jetzt erstmal der Zustand. Wenn die Adresse, wir wissen ja jetzt nicht genau, was drin steht in unserem Beispiel, wäre das jetzt wahrscheinlich Quatsch und das wäre überhaupt kein gültiger Bereich unter Umständen, dann würde das Programm eben mit dem Segmentation Fault abschmieren. Aber ja, das ist schon im Prinzip, dass wir den Control Flow verändert haben.
Genau, also wenn wir jetzt mal ein einfaches Beispiel nehmen, ich habe jetzt eine Funktion, die einfach nie aufgerufen wird dann habe ich eine andere Funktion, die aber stattdessen ausgeführt wird. Und dann hätte ich jetzt zumindest die Möglichkeit, mir rauszusuchen, wo diese Funktion, die eben nie aufgerufen wird, was das für eine Adresse hat. Und jetzt kann ich natürlich in diese Elemente, die in diese eine Zeichenkette kopiert werden, die kann ich natürlich jetzt auch ein bisschen intelligent befüllen. Das heißt, ich fülle das Ganze mit sogenannten Padding-Bytes auf, bis ich eben zu diesem Element komme, wo diese Rücksprungadresse liegt. Und ab diesem Zeitpunkt trage ich eine valide Speicheradresse ein, zum Beispiel von der Funktion, die sonst nie aufgerufen wird. So.
Okay, also ist jetzt beispielsweise eine Funktion, die war jetzt zu Debugging-Zwecken, hat der Entwickler die da reingebaut. Die macht irgendwas, was der Benutzer nicht machen können soll oder darf. Ja, dann wird der Aufruf dann entfernt fürs Release des Programms. Aber die Funktion liegt im Prinzip noch da. Und man könnte sich dann irgendwie in einem Debugger oder mit anderen Methoden ansehen, an welcher Adresse die in diesem Textsegment liegt. Und wenn wir dann diesen Fall haben, nehmen wir nochmal unser Beispiel mit 5 und 10 und wir kopieren darüber, dann würden wir im Prinzip die ersten 5 Bücher mit irgendwas befüllen, ist ja auch egal, womit wir jetzt das reguläre Array vollschreiben. Dann würden wir noch weiter, weitere 4 Bytes, das wäre ja dann dieser Base-Pointer, den würden wir noch irgendwie überschreiben. Und dann kommen wir schon zur Return-Adresse und ab dann würden wir einfach die Bytes von der Adresse, also wo wir wissen, wo der Code der Debug-Funktion liegt, würden wir reinschreiben und diese würde dann einfach ausgeführt werden, wenn das Programm weiterläuft oder zur Return-Instruktion kommt, ja?
Ganz genau.
Alles klar.
Und somit können wir zu beliebigen Instruktionen in unserem Programm hinspringen, wenn diese Schwachstelle vorhanden ist. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt eben diese STR-Copy, die eben eine dieser Schwachstellen eben ist. Es gibt da noch ein paar mehr Funktionen. Zum Beispiel, ich hatte ja vorhin schon die Gets-Funktion erwähnt, von dem wir über Standard Input den Benutzer nach einer Eingabe fragen. Zum Beispiel, wie ist denn ihr Name? Doppelpunkt. Und dann würde man über Gets, über den Standard Input eben gucken, dass wir eine Eingabe bekommen und wir geben dem dann einfach nur das Array mit, wo dann diese Zeichenkette, die jemand eintippen soll, reingeschrieben wird. Und Gets überprüft eben auch nicht, ob dann diese Zeichenkette, die der Benutzer eingeben soll, überhaupt in das Array reinpasst, das wir dafür vorgesehen haben.
So, verstehe.
Genau, und dann können wir eben, wie du schon auch gesagt hast, ne, wir können dann eben sowohl über den Basepointer schreiben, aber der wichtige Punkt ist dann eben diese Return-Adresse, weil damit springen wir dann zurück. Und was das bedeutet, das heißt also, ein Angreifer hat dann die Kontrolle über den Instruction Pointer. Das heißt, wir können den Kontrollfluss an dieser Stelle dann verändern und zu unseren Gunsten umbiegen.
So. Genau. Ja. Noch eine kurzer Einschub. Genau dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, mit einer Funktion, die da noch liegt, aus Debug-Zwecken oder ähnlichem, und dessen Adresse man dann eintragen kann an die Stelle, wo die gespeicherte Return-Adresse liegt. Wer das mal nachspielen möchte zu Hause, der kann sich einem Wargame bedienen, und zwar Protostar von Exploit Exercises. Das habe ich mal gemacht vor ein paar Jahren in einer der früheren Stack-Übungen, Stack 2, Stack 3, irgendwie so, ist genau das quasi die Aufgabe. Die geben dir ein Stück C-Code, wo genau das passiert. Da ist auch eine Funktion mit drin, die man sieht, und dann kann man sich mal schön die Adresse davon raussuchen und dann quasi einfach mal die Return-Address überschreiben durch einen Input, den man dem Programm gibt. Kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß und führt zu viel Verständnis.
Genau, da können wir vielleicht am Ende nochmal, da gibt es noch ein paar mehr mittlerweile. Da gibt es auch so ein paar Wargames, ein paar andere, RootMeet zum Beispiel kenne ich auch noch. Da gibt es auch nochmal ein paar virtuelle Maschinen, zu denen man sich dann einloggen kann, wo ein bestimmtes Programm exploited werden muss und so. Da kann man, also gibt es nochmal ein paar solcher Spiele, die man da spielen kann, und da hat man eben den Vorteil, wir kommen da jetzt gleich nochmal darauf, es gibt mittlerweile einige Hürden, womit das Ganze etwas schwieriger wird, und die sind dort in erster Linie alle ausgeschaltet, so dass man erstmal ein grundlegendes Verständnis dafür bekommen kann, wie dieser Stack-based Buffer Overflow grundsätzlich funktioniert.
Ja, genau.
So, jetzt hatten wir ja, das Problem ist ja, was jetzt kann ich an ein gewisses Punkt irgendwo in meinem Programm hinspringen, aber unter Umständen, wie wir ja zum Beispiel bei diesem Morris-Wurm gesehen haben, reicht mir das nicht, sondern ich möchte dieses Programm so verändern, dass es genau das tut, was ich gerne hätte. So, soll zum Beispiel jetzt ein paar Sachen ausgeben und ja, von mir aus soll es mir dann eine Shell öffnen, so dass ich mich dann dorthin connecten kann und eigene Befehle eingeben kann. Das ist jetzt das gern, was ich hätte. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt schon vorher in dem Programm drin, beziehungsweise ist es eigentlich schon drin, aber das sehen wir gleich später. Da ist jetzt die Frage, wie können wir denn jetzt Code injecten? Also wie kann ich selber eigene Instruktionen in dieses Programm integrieren. Und da kommt jetzt eben dieser Begriff des Shellcodes zustande. Das heißt, Shellcode ist eigentlich nichts anderes als Assembler-Code, der umgewandelt ist in hexadezimaler Form und die ich in irgendeiner Weise schaffe, in den Speicher von meinem Programm, was ich gerne ausnutzen möchte, einführe. Das ist erstmal so ein bisschen mein Ziel. Diesen Shellcode, das Problem ist dadurch, dass es Assembler-Code ist, dass es eben sehr abhängig von der Architektur. Also so ein Shellcode wäre jetzt komplett unterschiedlich auf einem ARM-System oder auf einem Intel-System mit 32-Bit oder auf einem Intel-System mit 64-Bit. Das heißt also, der Assembler-Code dafür unterscheidet sich eben erheblich, und Grund, warum der Shellcode heißt, in den meisten Fällen möchte man eine Shell öffnen, weil man dort einfach die Möglichkeit hat, beliebige Befehle dann bei dem entsprechenden Programm eben auszuführen. Ja.
Genau.
Genau, also im Prinzip schreibe ich ein kleines Programm in Assembler-Code, dann kann ich mir von diesem Programm dann den Hexcode geben, und diesen Hexcode muss ich dann irgendwie in dieses Programm injecten. Das klingt jetzt alles einfacher, als es ist. Das ist eine relativ hohe Kunst. Erstens gibt es da noch ein paar Feinheiten. Zum Beispiel, wenn die Funktion strcopy heißt, dann ist das ja Stringcopy, und das Ende dieses Strings wird über eine Nullterminierung bekannt gegeben. Das heißt, wenn ich jetzt Hallo Welt, dann steht in meinem Array Hallo Welt, und als letztes Element steht eben eine 0,0 drin, die dann einfach klar indiziert, das ist jetzt das Ende. Und zum Beispiel, wenn ich Shellcode in das Programm injecten möchte, muss ich eben auch darauf achten, dass mein Shellcode keine Nullbytes hat, weil ansonsten würde strcopy an dieser Stelle abbrechen und würde diesen Teil nicht mehr mitkopieren. Und natürlich, und dann würde mein ganzer Exploit dann nicht mehr funktionieren.
Ja.
So, deswegen, ich wollte nur sagen, das ist eine hohe Kunst. Das ist, da muss man schon drauf achten. Man möchte es natürlich auch sehr kompakt haben. Unter Umständen habe ich gar nicht so viel Speicherbereich. Das heißt, man versucht dann eben diesen eine Shell zu öffnen. Und das passiert in den meisten Fällen so, dass ich erstens ein gewisse Zeichenkette auf den Stack schiebe und dann sage ich dem Betriebssystem über einen Syscall, hallo, kannst du mir mal dieses Programm ausführen, was ich gerade auf den Stack geschoben habe? Das ist dann meistens bin-sh und dann würde ich über eine gewisse Instruktion dann dem Betriebssystem die Kontrolle übergeben und das würde dann das Programm ausführen, was ich gerade auf den Stack geschoben habe. Das ist in den meisten Fällen eigentlich, was ein Shellcode zu tun hat.
Genau. Also, ja, hast du eigentlich ganz schön beschrieben. Wir basteln uns im Prinzip einen String zusammen mit dem Namen von dem Programm, das wir ausführen wollen, packen den irgendwo hin und müssen auch noch die Adresse wissen, wo im Prinzip dieser String liegt, der, wie du gesagt hast, oft eben slash bin slash sh ist oder slash bin slash bash für eine bash. Das ist halt die Shell, die wir wollen, gerne oft. Und wir führen dann im Prinzip einen System Call aus, der uns dieses Programm aufruft. Wir übergeben dann die Adresse von dem String mit. Und in den guten Fällen ist das Betriebssystem dann so freundlich und führt uns die Shell aus.
Ganz genau. Aber das ist jetzt ein Beispiel, warum das auch Shellcode genannt wird, aber im Prinzip kann ich dort alles, also ich habe dort die komplette Möglichkeit. Also ich kann einfach zum Beispiel könnte ich jetzt auch einfach einen String ausgeben oder ich könnte irgendwelche anderen Dinge tun, also die Festplatte löschen oder wie auch immer. Also da habe ich die volle Möglichkeit.
Genau.
Muss allerdings halt einfach nur in Assembler-Code sein, was halt heißt, ich muss von meinem Angriffsziel sehr genau wissen, welcher Prozessor, welche Architektur läuft dort, weil dieser Code muss dann eben dafür geschrieben sein.
Genau, und wie du sagst, je nachdem, wie dieser diese Zeichenkette nachher in dem Programm landet, hat man noch eine gewisse Anzahl von Bad Bytes, also Bytes, die man nicht verwenden darf. Beispielsweise bei einem String Copy ist das eben das Null-Byte, weil sonst das Kopieren abbrechen würde. Es gibt aber je nach Umgebung, je nach Art, wie die Zeichenkette verarbeitet wird, kann es auch noch andere Bad Bytes geben, die eben nicht benutzt werden dürfen. Und dann muss man halt eben schauen, dass der Assembler-Code, den man sich baut, um seine Shell zu bekommen, zum Beispiel eben nicht diese Bytes braucht. Das ist ganz schön kniffelig, ist aber sehr häufig auch möglich, weil es eben in Assembly-Instruktionen oft mehrere Wege gibt, irgendwas zu machen. Und wenn man jetzt eine Instruktion einfach nicht benutzen kann, weil die eben ein Byte enthält, was ein Bad Byte ist und alles kaputt machen würde, dann kann man die Funktionalität, die diese Instruktion bietet, häufig auch irgendwie anders erreichen.
Genau, das macht es eben so ein bisschen schwieriger, aber auch da gibt es einige Webseiten, die für fast schon jede Architektur, für jedes System entsprechenden Shellcode bereitstellt. Also das ist natürlich immer noch schwierig, wenn man seinen eigenen Code injecten möchte, aber für den typischen Shellcode, der einfach nur eine Shell öffnet, in der man dann verschiedene Linux- oder Terminal-Befehle einfach eingeben kann, dafür gibt es eigentlich im Internet schon für so gut wie jede Plattform einen entsprechenden Shellcode.
Und auch Generatoren. Also mit Metasploit zum Beispiel, ein sehr großes Pentesting-Framework, kann man sich mit MSF-Venom auch Shellcode generieren lassen. Also da gibt man wirklich das Betriebssystem und die Plattform und Architektur, die man hat, an und was man jetzt machen möchte, ob man jetzt irgendwie einen Benutzer hinzufügen möchte oder eine Shell möchte. Da kann man auch unterscheiden zwischen einer Bind-Shell oder einer Reverse-Shell oder ähnlichem. Da gibt man im Prinzip einfach einen riesen Katalog an Parametern mit und drückt Enter und Metasploit generiert einem dann den passenden Shellcode. Da kann man auch Bad Bytes direkt mit angeben und ein Encoding wählen. Gut, Encoding geht jetzt vielleicht zu weit, aber ja, es gibt auch schon bequeme Varianten, sich so einen Shellcode generieren zu lassen.
Genau. So, jetzt müssen wir allerdings weitermachen, weil jetzt haben wir ja nur einen Teil. Jetzt schaffen wir es, also was wir jetzt machen können, um diesen, damit wir jetzt den Kontrollfluss komplett übernehmen, ist auf zwei Dinge, die wir dann machen müssen. Das erste, wir müssen diesen Shellcode irgendwie in den Speicher bekommen. Und der zweite Teil, ich muss dann wissen, auch wo dieser Code liegt. Und mit dieser Speicheradresse, die muss ich dann in den Return-Adresse schreiben, damit der Code, den ich da gerade injected habe, auch ausgeführt wird. Also zwei Punkte. Das eine ist das Code-Injection. Und das zweite ist eben die Rücksprungadresse so umzubiegen, dass das zu dem Code hinführt, den ich gerade dort injected habe. Genau, das sind eigentlich die zwei Punkte. Und das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Also in den einfachsten Fällen, sage ich mal, wenn ich jetzt eine lokale Variable habe, zum Beispiel ein Array-Element, und da möchte ich jetzt 30 Bytes drin speichern, dann kann ich ja anstatt dieser Padding-Bytes, kann ich auch dort, habe ich dann 30 Zeichen zur Verfügung von meinem Shellcode, den ich dort injecten kann. Das heißt, ich kann dort schon anfangen, den Shellcode zu injecten, brauche dann unter Umständen noch ein paar Padding-Bytes, bis ich dann zu der eigentlichen zu der Return-Adresse komme, und bei der Return-Adresse gebe ich dann die Adresse ein von dem ursprünglichen von der ursprünglichen lokalen Array-Variable, und dann kann ich es schaffen, dass mein eigener Code ausgeführt wird.
Ja,
ist sehr schön. Ist allerdings in der Praxis allerdings ein kleines bisschen schwieriger, und zwar weil auch zusätzlich noch die Shell-Variablen mit auf dem Stack liegen. Was bedeutet, es gibt gewisse Shell-Variablen, Umgebungsvariablen, zum Beispiel der Name der Standard-Shell, die man jetzt für diesen Benutzer eben verwendet. Auf diese Umgebungsvariablen hat auch ein Programm Zugriff drauf, und je nach System habe ich eben andere Umgebungsvariablen als zum Beispiel du, Daniel. Du hast jetzt wahrscheinlich eine andere Shell und hast dadurch andere Umgebungsvariablen. Dadurch ist es eben ein bisschen schwierig, genau die Adresse vorherzusagen, wo ich eigentlich den Code hinterlege. Das mag auf meinem System die 0x4FFFF sein. Und auf deinem System ist die aber ein bisschen anders, weil du andere Umgebungsvariablen hast, und damit ändert sich das ein kleines bisschen. So, jetzt brauchen wir irgendwie eine Art Möglichkeit, so ein Trick, wie ich es trotzdem schaffe, irgendwie in diesen Code zu kommen.
Ich habe eine Idee.
Du hast eine Idee. Jetzt kommt's.
Wir probieren das einfach aus. Und wenn das nicht funktioniert, probieren wir das nochmal mit einer inkrementierten Adresse für den ganzen Speicherbereich. Irgendwann müssen wir ja treffen.
Ja, kannst du machen.
Ja, habe ich mir gedacht. Fällt dir nichts mehr ein. Ja?
Kannst du machen. Führt aber dann dazu, dass, wenn das keine richtige Adresse ist, dass das Programm ja dann schon segfaultet. Und dann mehr oder minder schon erledigt ist. Also es wäre super, wenn da schon irgendwie schon was Valides schon hinterlegt ist. So,
na gut.
Eine der Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben, ist eine sogenannte NOP-Slide. Dazu muss man sagen, was ist NOP? NOP ist eine Assembler-Instruktion, ist die Abkürzung für No Operation. Das heißt, es ist eine Assembler-Instruktion, die, wie der Name sagt, genau nichts tut.
Jo.
So, und jetzt kann ich, was ich jetzt Folgendes machen kann. Ich kann jetzt ganz viele NOPs erstmal hinterlegen, und danach, nach diesen ganz vielen NOPs, da kann ich, wie viel Speicher ich eben zur Verfügung habe, ich sage jetzt mal 50, 100 NOPs kann ich dann hinterlegen. Dann erst packe ich meinen Shellcode drauf, und dann kommt eben der Basepointer, dann kommt die Return-Adresse, und dann versuche ich mit dieser Return-Adresse, da würde ich jetzt nicht am Anfang der NOP-Slide, sondern da würde ich irgendwie in der Mitte, würde ich schauen, dass ich eben hinspringe. Und je nachdem, wenn jetzt mein Stack, wenn da ein bisschen mehr Elemente drauf sind oder wenn bei deinem Stack ein bisschen mehr Elemente drauf sind, dann spielt das keine Rolle, weil diese Knob-Slide gibt mir eben die Möglichkeit, ja, habe ich einen gewissen Spielraum, je nachdem, wie unterschiedlich eben der Stack ist.
Ja, also nochmal kurz fürs Verständnis. Wir haben jetzt einfach mal einen großen Speicherbereich von 500 Zeichen oder sowas, ne? Den wir benutzen können. Wir haben Shellcode, der jetzt irgendwie 50 Byte oder sowas ist. Dann haben wir im Prinzip ja 450 Byte Platz, die wir nicht brauchen. Und da packen wir jetzt eben diese Knobs rein. Das ist jetzt ein 0x90 bei der x86er Architektur zum Beispiel. Packen wir diese Knobs rein, 450 Stück und dann unseren Shellcode. Und wenn wir dann versuchen, also wenn wir die Return-Adresse überschreiben, die ja dann quasi ansagt, wo der nächste, welche Instruktionen als nächstes ausgeführt werden, müssen wir dann quasi nur noch so grob die Region von dem Array treffen und nicht genau die eine Adresse, wo unser Shellcode losgeht. Weil wenn wir da oben irgendwo da drüber in unsere Knobs reintreffen, würde der einfach die Instruktionen, also ne, No Operation runterrattern, bis er auf unseren Shellcode trifft und den dann ausführen, ja?
Genau.
Ja, okay.
Das ist ein einfacher Trick, damit wir nicht die Adresse perfekt eigentlich vorhersagen müssen, sondern
genau, man kann es dann auch verstehen. Enorm schwer ist.
Genau.
Ja. Eine Sache dazu noch, also deswegen heißt es auch Knobslet. Also ich kannte das immer als Knobslet, habe das auch Knobslet genannt, von Rutsche, und hat der Florian immer Slide gesagt. Und dann haben wir uns kurz gestritten, wer jetzt recht hat.
Ja.
Und wir haben festgestellt, dass wohl beides legitim ist. Ne? Sowohl die Slide als auch die Sled ist
eine Rutsche. Was gibt's noch? Die Knob?
Und
Ramp.
Es gibt noch die Ramp. Knob-Ramp. Schönste Wort dafür. Genau. Die Rampe halt. Ne? Wir rutschen die Rampe runter. Ist auch schön. Also ist eine Slide, eine Sled oder eine Ramp. Ist auch völlig egal. Macht alles unglaublich viel einfacher, weil auch bei unserem Shellcode, wenn wir da nur ein Byte daneben springen oder so, dann funktioniert das schon wieder nicht. Eins davor, das wird dann fehlinterpretiert oder ist gar keine gültige Instruktion und alles geht kaputt. Oder ein Zeichen danach, dann ist das vielleicht nur eine halbe Instruktion von unserem Shellcode und es geht auch wieder alles kaputt. Man muss halt wirklich genau drauf treffen. Und wenn man eben den Luxus hat, dass man mehr Speicher zur Verfügung hat, dann ist das immer empfehlenswert, das vorher mit Knobs aufzufüllen. Dann wird einfach, egal wo man reintrifft in die Knob-Ramp, wird einfach runtergerutscht und der Shellcode wird perfekt getroffen.
Genau.
Ja, schöne Sache, schönes Konzept.
So, und das ist jetzt, sag ich mal, schon eigentlich ein Stack-Based Buffer Overflow. Das heißt, jetzt haben wir schon mal alle wichtigsten Elemente erklärt. Wir haben kurz erklärt, wie der Stack funktioniert, warum der wichtig ist, warum wir den überhaupt brauchen, dass wir dort eben einige Metadaten hinterlegen müssen, damit das Konzept funktioniert. Und da ist es halt so, da muss man dann auch einfach das von Neumann, die von Neumann-Architektur verstanden haben, dass man eben auch zwischen Code und dem Daten und Code einfach nicht unterscheiden kann, und je nachdem statt der Daten steht dann eben Code drin und dann springe ich dort eben hin und dann wird das interpretiert und ausgeführt.
Genau, so, das ist ein schöner Punkt mit der von Neumann Architektur. Im Prinzip ist ja im Computer alles, wird ja irgendwie als Daten gespeichert und alles sind im Endeffekt am Ende Nullen und Einsen. Und wenn man sich die ansieht, wird das dann häufig in einer hexadezimalen Repräsentation angezeigt, weil man da einfach schön viel darstellen kann, eben mit einem Hexazeichen. Aber das sind im Prinzip nur Nullen und Einsen. Und das sind sowohl unsere Nutzdaten, wie irgendwie ein Urlaubsfoto, als auch ein ausführbares Programm, was auch nur Nullen und Einsen sind. Das heißt, entscheidend darüber, was jetzt irgendwie passiert, ist im Prinzip, als was man diese Nullen und Einsen interpretiert. Man muss halt einen Kontext haben, beziehungsweise der Computer braucht einen Kontext, in dem er diese Nullen und Einsen interpretiert und kann die dann angemessen behandeln. Aber genau diese Nicht-Unterscheidung, oder dass letztendlich alles Nullen und Einsen sind, sowohl die Instruktionen als auch irgendwie andere Art von Nutzerdaten, führt halt dazu, dass wir dann eben als anstatt von einem Namen auch Assembler-Instruktionen hinschicken können Und wenn wir es dann wirklich schaffen, durch Überschreiben der Adresse, die mit der Codeausführung an diese Adresse zu springen, dann werden halt eben diese Hexzeichen einfach als Maschinencode interpretiert und auch tatsächlich ausgeführt.
Genau, so ist es. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem.
Aber ich habe da mal eine Frage.
Oh, oh.
Wir hatten das ja auch eben, hattest du das ja so schön erzählt, mit diesem Textsegment, ne?
Ah.
Und wir befinden uns ja jetzt eigentlich auf dem Stack.
So ist es.
Also eigentlich könnte das Programm ja auch irgendwie merken, hör mal, mein Instruction Pointer, der zeigt gar nicht mehr in das Textsegment, wo ja eigentlich der Code liegt, den ich ausführen soll, oder die Instruktionen, die ich ausführen soll, der zeigt ja hier irgendwie im Stack rum. Das sind ja komplett klar abgegrenzte Speicherbereiche voneinander. Da könnte man doch einfach sagen, wieso ist denn hier überhaupt auf dem Stack irgendwie was ausführbar? Da haben ja Daten zu liegen. Da hat man Instruction Pointer überhaupt gar nicht drauf zu zeigen.
Ja, shit. Da hast du recht. That's it. Das war's.
Hätte einfach mal jemand einbauen sollen in den letzten 30 Jahren.
Ja, ja.
Und wir hätten uns die verdammte WhatsApp-Vulnerability erspart, ja?
Nee, völlig richtig. Also das mittlerweile gibt es eben für jeder dieser Speicherbereiche entsprechende Rechte. Davon gibt es 3 Stück. Das eine ist Lesen, Schreiben und Ausführen. Und jeder dieser Speicherbereiche hat eines dieser oder hat eines oder mehrere von diesen Rechten. Und was man als erste Gegenmaßnahme ergriffen hat, ist, dass man sagt, dass auf dem Stack selber nichts mehr ausgeführt werden kann. Das heißt, man hat also das Recht, dass damit man dort Code ausführen kann, einfach weggenommen. Allerdings war das ein bisschen, ich hatte das, glaube, in der letzten oder vorletzten Folge hatten wir das mal irgendwie angesprochen. Das war allerdings eine deutlich größere Prozedur, weil man auch zum Beispiel bei GCC hatte das gebraucht. Der hat dann auf dem Stack auch dynamisch Code dort angelegt und also das war eine deutlich größere Sache, als das jetzt eigentlich klingt, dass man einfach nur dem Ganzen diese Ausführrechte wegnimmt.
Genau. Aber also es geht halt einfach nicht immer, ne? Auch diese ganzen viel, was virtualisiert wird, so Just-in-Time-Compiler und so ein Kram, die müssen halt auch zur Laufzeit irgendwie ihre Daten manipulieren und ausführen können. Aber genau, für einige Programme kann man das schon so machen, ne? Dass man die Speicherseiten dann eben ja so markiert, dass es nicht passieren kann. Dass sie quasi mit Nutzerdaten beschrieben und ausgeführt werden können, oder?
Genau. Und das ist jetzt eigentlich schon die erste Gegenmaßnahme, die man getroffen hat auf diese. Das heißt, man hat den Stack, die Ausführrechte entfernt. Und das heißt jetzt unter Linux oder Unix-Ioden-Systemen ist das NX, also Non-Executable Stack. Und unter Windows nennt sich das Ganze Data Execution Prevention, DEP. Das heißt, das ist also die Maßnahme, dass der Stack nicht ausgeführt werden kann.
So. Mhm.
Jetzt sind wir genau in diesem Katz-und-Maus-Spiel drin. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz in die Geschichte, weil das hat man nämlich relativ schnell eingebaut, diese Sache. Und 1997 gibt es dann von Solardesigner, hat ein, ich weiß gar nicht, ob es eine E-Mail oder einen Artikel geschrieben über Bypassing the Non-Executable Stack. Und das nannte er, diesen Angriff, den er dort vorgefügt hat, nennt sich Return to Libc.
Mhm.
So, also das heißt, wir haben jetzt wieder eine, jetzt ist der Stack, wir können jetzt unseren Shellcode nicht mehr auf den Stack platzieren. Das ist eigentlich die Essenz. Die Rücksprungadresse können wir immer noch überschreiben. Aber wir können jetzt eben nicht mehr zu dem Stack springen, weil das wäre dann, das hat, können wir einfach diesen Code auf dem Stack können wir nicht mehr ausführen.
So. Genau. Also wir können den zwar noch reinschreiben, ne, wie wir es auch gerade gemacht haben. Aber an der Stelle, wo wir dann da reinspringen wollen, würde das Programm sich selber beenden, ja.
Genau, so ist es. So.
Mhm.
Und jetzt, was Solardesigner jetzt rausgefunden hat, dass wir ja sowas wie eine Standard-libc haben. Und in den meisten Fällen benutzt ein Programm mindestens eine oder sogar deutlich mehrere Funktionen von der Standard-libc. In der Standard-libc sind zum Beispiel print, printf drin, das heißt, wir können irgendwelche Ein- und Ausgaben machen und so weiter, malloc, der ganze Kram ist alles in der Standard-libc vorhanden.
Genau, ist halt die Standardbibliothek im Prinzip, die jedem Entwickler zur Verfügung steht und die viel Funktionalität enthält, die man eben braucht, wenn man ein Programm schreibt.
Genau, und die werden so häufig verwendet, dass die eben nicht statisch irgendwo mit reingelinkt werden, sondern die werden eben dynamisch reingelinkt. Was bedeutet, diese Standard-libc befindet sich bereits im Speicher. Und zur Laufzeit, beziehungsweise, genau, zur Laufzeit biege ich eben oder mappe ich quasi diesen Speicherbereich in den Speicherbereich rein von dem Programm. Und das Programm hat dann eben die komplette Standard-libc dynamisch im Speicher drin und hat diese zur Verfügung. So, damit das quasi nicht statisch reinkompiliert werden muss, damit das Binary nicht groß wird, sondern es wird eben dynamisch reingelinkt. Das heißt also, das ist meistens schon im Speicher drin. Und ja, und da ist jetzt, was jetzt hier eben wichtig ist, jetzt ist eben nicht nur die eine einzige Funktion drin, sondern die komplette Standard-libc ist eben integriert.
Ja, hier würde ich noch kurz nochmal eben diese Sache mit dem statisch und dynamisch linken, würde ich kurz nochmal aufgreifen. Mhm. Ja, einfach so ein bisschen zum Erklären. Wenn ich jetzt ein Programm schreibe, was zum Beispiel eine Bibliothek benutzt, ne, was ja so recht häufig vorkommt, dass man irgendwas einbaut, was schon mal jemand benutzt hat, weil man das auch für einen Anwendungszweck braucht, dann kann man das eben statisch oder dynamisch reinbringen, was unterschiedliche Vor- und Nachteile hat. Und wenn ich jetzt irgendwie, eine kleine Datei selber geschrieben habe, eine kleine Bibliothek, dann empfiehlt es sich oft, die statisch reinzulinken, wenn ich davon ausgehen muss, dass es die nicht gibt auf dem System, weil die selten da ist, weil die von mir selber ist oder ähnlichem. Oder wenn ich eine spezielle Bibliothek brauche in einer sehr spezifischen Version, dann kommt die statisch mit rein. Das bedeutet, wenn ich das Programm kompiliere, werden die Instruktionen, also der Code aus der Bibliothek, in mein Programm wirklich mit reingepackt und sind dann Bestandteil meines Programms. Und das ist da drin enthalten. Und wenn ich das ausführe, kann der die Teile davon benutzen, weil die eben enthalten sind. Und beim dynamischen Linken, das ist eben, wie es auch mit der libc funktioniert, weil die auf jedem System vorhanden ist, weil die von quasi jedem Programm verwendet wird, wird da dynamisch gelinkt. Und wie Florian eben, wie du gut gesagt hast, haben wir ja sowieso diese Übersetzung von virtuellem Adressbereich und physischem Adressbereich. Und da ist es natürlich total sinnvoll, diese libc nur einmal im physischen Speicherbereich zu halten. Und jedes Programm, was ich ausführe, oder so gut wie jedes, braucht die eh. Dann reicht es halt, die einmal im physischen Bereich zu haben und den Programmen, denen ich diesen virtuellen Speicher gebe, den mappe ich die im Prinzip einfach rein. Ich linke die quasi rein und die denken dann, die wäre Teil von denen selbst, aber es ist im Prinzip nur die eine libc, die alle Programme benutzen. Und das ist ja auch voll in Ordnung. Da führt man ja nur draus aus, da schreibt man ja auch nicht drin und das ist eben das dynamische Linken. Nur der Vollständigkeit halber, dass wir so grob wissen, wo das Problem ist, ja.
Genau, das heißt also, die Binaries sind immer schön klein, da ist halt bloß ein kleiner Verweis, hier in diesem Bereich brauche ich dann eben eine Funktion von der Standard-libc und genau, das heißt, da kann ich die dann dynamisch eben aufrufen. So, und das ist jetzt eben genau dieser Angriff. Dieser Angriff heißt ja Return to libc, das heißt, wir haben in diesem Speicher, in unserem Speicherbereich, haben wir die Standard-libc zur Verfügung. Und in dieser Standard-libc ist auch die System-Funktion. Und System ist eine Funktion, womit ich einen Befehl ausführen kann. Das heißt, System und der Parameter ist eben das Programm, was ich ausführen muss. Und was ich ja vorhin bei dem Shellcode schon hatte, das heißt, ich möchte /bin/sh möchte ich ausführen. Und genau diese Funktion befindet sich bereits im Speicher von unserem Programm, was ich ausnutzen möchte. So, jetzt muss ich zwei, beziehungsweise eigentlich muss ich genau drei Dinge tun. So, der erste Punkt ist, ich muss rausfinden, was die Speicheradresse von dem System-Befehl ist. Den kann ich rausfinden. Und der zweite Punkt ist, ich muss natürlich auch dieses bin-sh muss auch irgendwo in meinem Speicher stehen. Und das ist auch in der Standard-libc eben auch vorhanden. Das heißt also, wenn man mal, wer da mal Interesse hat, wenn man zum Beispiel mit dem GNU-Debugger ein Programm eben aufruft, das Programm startet, irgendwo in der Mitte einen Breakpoint setzt, dann kann man sich mal angucken, wo die verschiedenen Speicherbereiche sind und dann kann man sehen, wo die zum Beispiel die Standard-libc inkludiert ist. Und dann gibt es dort den Befehl find, wo man dann eine Startadresse und die Endadresse von dem glibc-Bereich angeben kann und dann sucht man mal nach dem String /bin/sh und voilà, man wird fündig, dieser Bereich ist eben auch irgendwo in der Standard-libc vorhanden. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles zusammen. Wir haben die System-Funktion, die liegt auch irgendwo im Speicher und der String bin-sh liegt auch irgendwo im Speicher. Und jetzt müssen wir diese Elemente nur noch ganz speziell koppeln. Das heißt, koppeln heißt, ich muss jetzt als allererstes die, einen Moment, ich muss jetzt zwei Dinge tun. Ich muss jetzt erstens den String, den Pointer für bin-sh auf den Stack schieben. Das ist das Erste, also wo ich vorher meinen Shellcode platziert hätte, würde ich jetzt einfach den bin-sh, die Speicheradresse von bin-sh reinschieben.
Ja, also so wie auch Argumente beim Funktionsaufruf übergeben werden. Ja, man pusht es einfach auf den Stack und ruft dann eine Funktion auf. So würdest du quasi den Speicherort von dem String bin-sh als Argument auf den Stack pushen.
Genau.
Ja, okay.
Genau. Jetzt kommt noch was. Dann würde ich eben die Return-Adresse in die Return-Adresse quasi meine Funktion von System, die Speicheradresse von System reinschieben. Mhm. Und was jetzt noch wichtig ist, ich muss zusätzlich natürlich auch, weil die Funktion ist dann irgendwann, also ich muss zusätzlich auch noch eine falsche Return-Adresse wieder angeben, weil auch die braucht natürlich wieder Rücksprungadresse, weil wir ja von diesem Funktionaufruf wieder zurückspringen. Also auch da muss ich einfach, das können aber auch bloß ein paar A's sein, weil vorher, da muss hier irgendwas auf dem Stack, muss das auf jeden Fall schon mit beachtet werden, dass dort auch eine falsche Rücksprungadresse einfach angegeben ist. Wir gehen natürlich davon aus, dass wir den Parameter hinschicken, dass wir die Systemfunktion aufrufen und wir bleiben dann in dieser Systemfunktion und würden dann entsprechenden Code. Also wir gehen gar nicht davon aus, dass wir wieder zurückspringen, aber das Deck muss eben so aufgebaut sein, damit er eben valide funktioniert.
Ja. Ja, also es ist im Prinzip auch möglich, wieder zurückzuspringen. Also wenn man jetzt nicht jetzt eine interaktive Shell oder sowas macht, aber wenn man eine gewisse Operation durchführt, würde der ja auch die Stackframe wieder zurückbauen und auch wieder returnen. Das heißt, die eigentliche Programmausführung könnte unter Umständen dann sogar weitergehen, wenn jetzt nicht Daten korrumpiert sind, die das Programm abstürzen lassen. Aber da gibt es tatsächlich auch die Methode, dass man dann als Rücksprungadresse von ich sag mal, der selbstgebauten Stackframe, zum Beispiel die Exit-Funktion aufruft, dass das Programm sich einfach auch noch nett beendet, ohne mit einer Fehlermeldung abzustürzen. Das ist halt einfach noch, um ja den Abgang ein bisschen schöner zu machen. Gab es auch mal irgendwo eine Übung zu in einer dieser Exercises. Da ging es einfach darum, dass kein Aufsehen erregt werden soll und das Programm sich deswegen nett beendet. Das heißt, man kann im Prinzip auch nach einem Return to libc auch einfach da als Fake-Adresse einen Sprung zu Exit angeben. Da kann man, glaube ich, noch eine 0 oder sowas, oder was, die 1? Nee, 0, ne? Exit 0 ist das immer. Genau, Exit 0, also die 0 auch noch als Parameter pushen und dann beendet sich das Programm in der Tat auch noch schön, also gracefully. Und es ist dann nicht zwingend ersichtlich für den, der das ausführt, dass da gerade was anderes passiert ist.
Ja, absolut korrekt. Ich meine jetzt für, genau, jetzt für den Proof of Concept, ob das es einfach funktioniert, könnte man da jetzt einfach bloß irgendeine Adresse mit angeben. Aber natürlich ein echter Angreifer würde das natürlich so überschreiben, dass selbst beim Zurück dann das alles ordentlich funktioniert. Jetzt bloß nochmal zur Reihenfolge. Also, was müsste ich mit meinem Stack machen? Zuerst würde ich meinen Padding Bytes wieder draufschieben, bis ich zu dieser Rücksprungadresse komme.
Genau.
Dann würde ich eben dort den Bereich überschreiben, den Instruction Pointer quasi überschreiben. Dann als zweites Element, dann würde ich quasi auch darüber hinaus schreiben. Und zwar wäre das dann meine Fake-Rücksprungadresse, die jetzt, wie ich gesagt habe, aus vier A's bestehen kann. Aber Daniel meint natürlich korrekt, dass das natürlich auch eine richtige Exit-Funktion sein kann, damit das alles schön und sauber beendet wird. Und dann würde ich eben die Speicheradresse von meinem String binsh aufrufen. Und so wäre der Stack quasi korrekt, dass wenn ich dann zurückspringe, sich dann die Rücksprungadresse und mein Parameter befindet, und dann würde binsh, die System-Funktion würde sich dann den binsh-Argument holen, könnte dann das aufrufen, und wenn das beendet wird, würde sogar noch eine entsprechende Rücksprungadresse. Das heißt, ich baue mir das ganz genau so auf, wie das eigentlich gedacht ist, nur mit einer Funktion, die eben schon da ist, durch diese dynamische Speicher, durch das dynamische Linken, ist eben die System-Funktion und der binsh-String schon da, und damit kann ich auch da wieder einfach Funktionen von der Standard-libc aufrufen.
Genau, also Florian erzählt das hier so locker flockig runter. Das klingt vielleicht jetzt auch erstmal gar nicht so, aber ich weiß noch ehrlich gesagt ziemlich gut, als ich das gemacht habe das erste Mal, war das eine ganz schön fummelige Sache. Also ich war da auf jeden Fall schon ein paar Stunden beschäftigt, bis das erste Mal so ein Return-to-libc geklappt hat.
Aber ich finde Return to Libc einfacher als der normale Stack-Based Overflow, weil ich fand das immer, diesen Knob-Slide und dann genau in der zwischendrin, also ich fand das immer ein bisschen fummeliger als dieses Return to Libc, wo ich mir zwei Speicheradressen hole und die dann entsprechend kopple. Also ich weiß ich nicht, das fand ich immer ein bisschen einfacher als den normalen Stack-Based Overflow, wo man mit dieser Knob-Slide immer so rumspielen muss.
Ja.
Ja, ist beides
fummelig. Von den Umständen auch ab.
Ja.
Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, beides interessant auf jeden Fall. Und genau, dieser Return to Libc Angriff, der hat eben den Vorteil, dass auch wenn wir schon diese eine Mitigation deployed haben, NX oder DEP, dass eben der Speicher nur beschreibbar oder ausführbar ist, beziehungsweise eben wir nicht unsere Daten, die wir hinschreiben, ausführen können, dann klappt der eben trotzdem. Also das ist quasi die nächste Generation der Stack-Based Memory Corruption Attacks gewesen. Return to Libc.
Genau. So. Jetzt gibt es nochmal, ich weiß nicht, das würde ich jetzt vielleicht nur noch ein bisschen anschneiden, was wir jetzt aber mit diesem Angriff natürlich nicht können. Wir können jetzt nicht mehr beliebigen Code ausführen. Aber auch da gibt es mittlerweile schon eine Alternative. Und da haben ein paar Leute rausgefunden. Und zwar, jetzt habe ich das Jahr natürlich nicht mehr drauf. Und zwar gab es ein Paper auf der ACM-CCS-Konferenz. Das ist auch eine eher höherrangige Security-Konferenz, und das Paper hieß Return-Orientated Programming Without Returns. Jetzt gucke ich nur mal ganz kurz nach dem Jahr. Wundert dich jetzt ein bisschen, dass es ACM-CCS war?
Ja, krass. Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es wirklich CCS war. Nee, gut. Wir sind jetzt natürlich schon einige Jahre in die Zukunft gesprungen. Da sind eigentlich noch ein paar mehr Mitigations zwischendrin gekommen, ne?
Ja.
Weil das jetzt thematisch passt, weil das im Prinzip die Erweiterung von dem
Return
to Libc ist.
Exakt, genau.
Ist aber jetzt historisch gesehen, also chronologisch, kam das deutlich später. Guck mal, wo ist denn das? Ja.
Also das hier von dem Paper, das ist jetzt 2010.
Okay, ist ja schon ein großer Sprung.
Ganz genau. Aber wie du schon gesagt hast, es passt thematisch eigentlich relativ gut, weil es ist das Prinzip ist ähnlich wie Return to Libc, Und jetzt baut man eben, weil man eben mit Return to Libc mit dem Angriff eben nicht beliebigen Code ausführen kann, da kommt jetzt eben genau dieses Return-Oriented Programming zustande. Und zwar haben die Wissenschaftler rausgefunden, dass man bei einem gewissen komplexen Programm so viele Instruktionen hat, dass man sich quasi ein sogenannte Gadgets raussuchen kann. Gadgets sind also, da ist dann meistens ein, zwei Instruktionen und dann gibt's eben wieder ein Return Statement. Und das wäre dann zum Beispiel ein Gadget. Und jetzt ganz vereinfacht formuliert, baue ich mir eben aus diesen kleinen Gadgets, das heißt ein, zwei Instruktionen plus Return, das baue ich mir dann eben so zusammen. Das heißt, ich gucke mir dann diese Gadgets so zusammen, dass ich eigentlich wieder ein beliebig komplexes Programm wieder zusammenbauen kann. Und die haben rausgefunden, dass wenn da genügend, wenn da ein paar Libraries mit benutzt werden, dass so viele Gadgets drin sind, dass das wieder Return-Oriented Programming quasi komplett Turing-complete ist. Das genau. Heißt, wir können alles zusammenbauen.
Turing Complete aus den Schnipseln, die genau. Enthalten sind. Ich würde das gerne noch ein bisschen tiefer anschneiden. Also nicht komplett,
hau aber rein.
Noch ein bisschen mehr. Und zwar ist das Schöne bei sowas ja, wir haben dieses Textsegment und da stehen ja schon ein Haufen Instruktionen drin, die das Programm braucht oder benutzt. Und dann werden noch Fremdbibliotheken eingebunden. Statisch gelinkt sind die dann halt auch mit da drin. Oder dynamisch gelinkt werden die dann halt in den Speicherbereich reingemappt, dass wir auch darauf zugreifen können. Und das sind große Mengen an Instruktionen, die da zur Verfügung stehen. Und die sind halt häufig irgendwie in einem Kontext von Funktionen oder Methoden oder ähnlichem. Aber das spielt fürs Return-Oriented Programming überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir können mitten in eine Funktion springen und uns einfach irgendwie, wo gerade zufällig zwei, drei Instruktionen stehen, die uns nützlich sind, gefolgt von einem Return. Das ist halt eben das Wichtigste bei dem Return-Oriented Programming, dass wir kleine Instruktionen haben, gefolgt von einem Return, dass wir eben, das hatten wir ja eben schon bei dem Return zurückspringen, also im Prinzip zur nächsten Adresse auf dem Stack springen, die wir ja kontrollieren. Das heißt, wenn man jetzt einen Exploit schreibt, der Return-Oriented Programming verwendet, besteht der im Prinzip aus einer Liste von Speicheradressen oder Werten, die wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen in den Registern haben wollen, beispielsweise um uns dann eben unsere Shell zu holen. Und das sieht dann im Prinzip so aus, dass man sich einen Haufen Stackframes selber bastelt. Mhm. Das ist, wir legen jetzt irgendeinen Wert auf den Stack, wo wir wissen, wo der String binsh liegt zum Beispiel oder binbash und dann eine Return-Adresse, die irgendwie was damit tut. Also libc ist im Prinzip Return-Oriented Programming mit nur einem sehr spezifischen Fokus. Das Ganze kann man halt so verallgemeinern, dass man halt eine lange Liste an Adressen auf den Stack schreibt, die in einzelne Segmente, also im Textsegment auf einzelne Instruktionen zeigt. Und das sind eben sehr häufig, also wenn man kann, da haben viele Leute viele sinnvolle kleine Programme geschrieben, die eben mal so ein Binary durchgehen und einen Haufen dieser sogenannten Gadgets raussuchen. Das sind halt häufig Instruktionen wie pop, read oder so, ne? Also zweimal vom Stack in irgendein Register lesen und dann return. Und ja, aus dem Haufen dieser Schnipsel baut man sich dann im Prinzip eine Kette, die dann im Prinzip Ähnliches tut wie der Shellcode, den man eigentlich reinschreiben und ausführen würde. Ist ein bisschen mehr advanced, aber ist auch irgendwie unglaublich schön und unglaublich elegant. Hat auch ein paar Jahre gedauert, bis es quasi von der Return to Libc bis zu dieser kompletten Verallgemeinerung kam. Und eine Sache, die auch noch sehr schön ist, ist, dass Assembler-Instruktionen unterschiedlich lang sein können. Und es hindert einen nichts daran, im Prinzip zu einer Instruktion zu springen, die eigentlich was ganz anderes macht. Wenn man die aber um ein Byte verschiebt, ja, das ist eine Instruktion, die eigentlich aus zwei Bytes oder aus drei besteht, und wenn man da quasi direkt ins zweite Byte reinspringt, sodass das erste nicht mehr wahrgenommen wird, wird die eben anders interpretiert. Das ist wieder genau diese ja, Unterscheidung zwischen Daten und Code. Mhm. Ja, der Prozessor, der liest da einfach nur die Bytes runter und interpretiert die, so wie der die liest. Und wenn wir da einen später reinspringen, kann das eine komplett andere Instruktion sein. Das heißt, dass das Event, dass man quasi Gebrauch machen kann von Instruktionen, die eigentlich an sich noch nicht mal im Textsegment liegen, aber wenn man halt ein bisschen verschoben reinspringt, mhm. Trotzdem so interpretiert werden. Ja.
Ja, ist ein schöner Angriff.
Definitiv ein schöner Angriff. Ich bin nicht sicher, wie klar das jetzt geworden ist. Also sowas wird im Prinzip eigentlich eher erst klar, wenn man das mal selber gemacht hat. In der Praxis gibt's dann wirklich irgendwie ROP Gadget Scanner. Also ROP ist diese Abkürzung eben für Return Oriented Programming. Die schmeißt man auf ein Binary und die geben einem dann alle möglichen Instruktionen aus, die irgendwie nützlich sein können. Und es gibt auch da schon, wie für den Shellcode, das sind ja an sich sehr simple Instruktionen, also aus den vorhandenen Instruktionen etwas zu bauen, was man haben möchte, ist ja auch so eine gute Aufgabe, die so ein Computer einfach gut machen kann. Deswegen gibt's da quasi auch schon so ROP-Code-Generatoren, bei denen, die man für vieles schon benutzen kann. Also da gibt man dann das Binary an und was man erreichen möchte. Und die versuchen dann quasi aus den vorliegenden Schnipseln einem irgendetwas zu bauen, was genau das erreicht, und geben einem dann im Prinzip den Code aus, den man zu schreiben hat, in dem die verschiedenen Adressen dann so angeordnet sind, dass da wirklich sinnvoll von Instruktion zu Instruktion gehüpft wird.
Genau.
Ja, aber schöne Sache. Aber auch ein bisschen vorgefasst jetzt schon, weil es thematisch so schön gepasst hat.
Genau, exakt, ja. Es gab jetzt noch ein paar andere Gegenmaßnahmen, über die wir jetzt auch noch mal kurz reden können.
Ja.
Auf die, glaube ich, wolltest du hinaus, ne?
Genau, auf die wollte ich hinaus.
Genau, also einer dieser Gegenmaßnahmen nennt sich Stack Canaries. Das ist ehrlich gesagt eine relativ gute Gegenmaßnahme. Das heißt, was einfach passiert ist, dass dynamisch ein gewisser, ein beliebiger Wert auf den Stack vor der Rücksprungadresse reingeschrieben wird. Und das Betriebssystem überprüft einfach, dass der Bereich, den ich da reingeschrieben habe, ob der überschrieben worden ist oder nicht. Und wenn der überschrieben worden ist, das merke ich eben dann, weil dann eben der Wert unterschiedlich ist. Und wenn der unterschiedlich ist, würde ich sofort den Programmfluss, also würde das Betriebssystem an dieser Stelle sofort den Programmfluss beenden.
Genau. Ja. Also man opfert im Prinzip ein kleines bisschen Speichereffizienz, also ein bisschen Platz, weil im Prinzip bei jedem Methodenaufruf, jedes Mal, wenn irgendwie eine Rücksprungadresse auf dem Stack abgelegt wird, jedes Mal, wenn wir eine Methode aufrufen zum Beispiel, würde quasi darüber jetzt auf dem Bücherstapel von der Höhe her
ein Referenzbuch.
Genau, darunter von der Adresshöhe, ne, das war ja diese umgedrehte Nummerierung, die wir hatten, würde genau quasi ein Referenzbuch hingelegt mit irgendeinem Zufallswert drin, der jedes Mal auch der ist gar nicht jedes Mal anders. Das wird jetzt eine Compile-Zeit. Dann könnte man den auslesen, wenn man das Binary hat, ne?
Ich glaube nicht.
Ich frage mich gerade. Das ist ja auf jeden Fall, das wird ja zur Übersetzzeit reingebaut und nicht erst zur. Aber gut, da sind wir gleich erst, wenn wir beschreiben, wie wir das umgehen können. Genau, wird im Prinzip ein Zufallswert reingebaut, und wenn wir jetzt einfach mit irgendwas, sei es Instruktion oder sei es auch einfach unser Padding oder unsere 4As oder ähnliches, diesen Wert überschreiben, dann würde vor dem Rücksprung bei der Prüfung, ob da immer noch unser Zauberwert drin liegt, würde das eben auffallen, und genau, die Ausführung wird beendet und man hätte erfolgreich einen Exploit-Versuch mitigiert.
Also hier steht, dass zum Start des Programms dieser Wert festgelegt wird.
Ah, okay. Dann hilft das Binary nicht. Genau.
Nee, genau.
Das heißt, das läuft dann irgendwo, also man kann es nicht einmal im Debugger ansehen oder einmal aus dem Binary auslesen und hat dann irgendwie diesen Wert. Und der ist dann auch unterschiedlich für die Methoden und jedes Mal, wenn man das Programm startet, anders.
Genau.
Das heißt, man muss den wissen, wenn man die Rücksprungadresse überschreiben möchte.
Genau, also man könnte es natürlich schon im Debugger, aber dann wäre das eben nur für die Laufzeit dieses Programms und wenn man den jetzt dann fest einträgt, dann würde beim zweiten Mal starten das Programm einfach, der Stack Canary Wert wäre dann eben wieder unterschiedlich und damit würde das Programm eben nicht weiter ausgeführt werden.
Ja. Hm. Okay.
Genau.
Also und was machen wir da?
Ja, warte ganz kurz, vielleicht, also das ist quasi, man hatte diese, sind das Kanarienvogel, genau, die wurden dann ja früher auch in diesen Minen benutzt, weil die dann vorher schon quasi umgefallen sind und dann hatte man gemerkt,
genau.
Dass der Sauerstoffgehalt in der Mine langsam so gering wird, dass das für die Minenarbeiter gefährlich wird und die sind dann entsprechend dann vorher schon dann aus den Minen wieder rausgegangen. Und somit hat man, das ist ein ähnliches Prinzip. Also wenn dieser Wert überschrieben wird, dann würden wir vorher schon abbrechen, weil wir merken, dann stimmt schon was nicht.
Ne? Genau, ein Frühwarnsystem.
Genau.
Was machen wir denn da?
Tja.
Kommen wir da drum herum?
Ja,
ist ja noch nicht alles sicher, ne, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bitte?
Es ist ja noch nicht alles sicher heutzutage. Das kann es also nicht komplett gewesen sein.
Naja, also wir kommen zumindest, es gibt einen weiteren Bereich. Wir bräuchten unter Umständen vielleicht ein sogenanntes Information Leak. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwo Speicher auslesen können, den wir vorher vielleicht nicht auslesen konnten, können wir natürlich diesen Wert auch zur Laufzeit uns rausfriemeln und dann einbauen. Also das ist jetzt eben dafür notwendig, dass wir nochmal irgendwo den Speicherwert rauslesen können. Aber zum Beispiel vielleicht über eine Schwachstelle, über die wir vielleicht auch nochmal eine kleine Sendung machen können, wären zum Beispiel Formatstrings.
Genau.
So eine Schwachstelle zum Beispiel könnte schon ausreichen, um dann eben also den kompletten Speicher auszulesen oder beliebigen Speicher auszulesen und somit können wir diese spezielle Adresse, die dann da vor dem Return-Adress ist, können wir wieder auslesen vorher und dann bauen wir uns das eben dynamisch so zusammen, dass wir einen validen Stack wieder haben.
Okay, das heißt, im Optimalfall lesen wir das vorher aus, genau, über zum Beispiel ein Information Leak durch eine Format String Attack, also was jetzt nur ein Beispiel ist, und schreiben dann im Prinzip den zu erwartenden Wert an der richtigen Stelle in unserem großen Überschreiben, packen wir den da einfach mit rein und dann weiß das Betriebssystem natürlich wieder nicht, dass wir da was Mieses vorhaben.
Genau, so ist es.
Okay.
Mhm. So, das ist auch eine aktuelle, also jedes Programm, was man heute zum Beispiel mit dem GCC ganz normal kompiliert, ohne dass man jetzt spezielle Dinge deaktiviert, wird auch genauso schon ausgeliefert. Also diese Stack Canaries zum Beispiel werden automatisch schon integriert.
Ja, genau, gilt im Prinzip auch für das für NX, was wir eben schon hatten,
exakt.
Non-Executable, ist auch heutzutage schon eigentlich an, wenn man es nicht explizit ausmacht.
Genau. So, und jetzt gibt's noch mal eine weitere Gegenmaßnahme, über die haben wir eigentlich schon in den letzten Folgen, ich glaube sogar in der letzten Folge schon gesprochen, in Android. Stimmt. Hardening, und zwar Address Space Layout Randomization, ASLR. In dem Fall wird einfach die Speicheradressen quasi, werden zufällig ausgewählt, so dass wir die Speicheradresse, wo wir hinspringen wollen, einfach nicht mehr vorhersehen können. Aber da hatte ja Daniel letztes Mal auch schon schön drüber gesprochen. Da gibt's halt auch bei verschiedenen Betriebssystemen, die haben einfach nicht alle Bits dazu benutzt, womit man das dann auch wieder ein bisschen brute-forcen kann. Also da gibt's auch einige Probleme. Aber grundsätzlich auch hierbei ist das Gleiche wie bei Stack Canaries, haben wir irgendwie ein Information Leak, was wir haben wir die Möglichkeit, die Speicheradressen eine Speicheradresse uns ausgeben zu lassen, haben wir die Möglichkeit, die entsprechende Adresse wieder zurückzuberechnen.
Genau. Also ist ja prinzipiell keine schlechte Sache. Lässt sich ja auch realisieren im Prinzip dadurch, dass wir eh dieses Mapping haben und diesen virtuellen Speicherbereich, den das Programm sieht, und den eigentlichen physikalischen, können wir dem einfach einen anderen virtuellen geben, das ein bisschen rumschieben, irgendwie die Zahlen verändern im Prinzip für das Programm. Der Nachteil an diesem Verfahren ist, dass das Programm da mitspielen muss. Ja, also es gibt halt oft Software, die ist eben so implementiert und gebaut, dass die sich selber irgendwie auf Speicheradressen oder Segmente oder sowas bezieht in ihrer Ausführung. Und das klappt natürlich nur, wenn das dann auch die Adressen hat, die es erwartet zu haben. Ja, also das Executable selber muss im Prinzip positionsunabhängig arbeiten können. Das muss auch so kompiliert worden sein und auch so implementiert worden sein. Das nennt sich dann, diese Eigenschaft nennt sich PI, Position Independent Executable. Und das muss eben gegeben sein und das muss auch von dem Programm unterstützt sein, dass das eben auch ja mit verschiedenen virtuellen Speicheradressen umgehen kann, anstatt eben diese festen harten Werte zu haben.
Aber ASLR ist natürlich erstmal, also ist etwas, was ich vom Betriebssystem an- und ausschalten kann.
Genau, klar.
Genau.
Also das Betriebssystem muss das machen, aber das Programm
muss mit Pi
muss dann, damit zurechtkommen. Genau, muss Pi kompatibel sein.
Ja.
Genau, aber ja, und Information Leak kann auch hier helfen, wenn man dann irgendwie mal eine Adresse von irgendwas rauskriegt, von dem man weiß, wo es liegt oder so, dann kann man das verwenden. Das ist allerdings auch schon teilweise recht abgefahrener Stuff. Wenn man sich mal solche Exploits ansieht, die interagieren dann wirklich enorm viel mit dem Programm. Das muss ja zur selben Laufzeit passieren. Wir können ja nicht das eine Mal was auslesen, dann stürzt das Programm ab und dann wird es nochmal gestartet, und aber dann wissen wir, weil dann ist ja wieder alles neu. Das heißt, das interagiert dann irgendwie mit dem Programm auf eine vorsichtige Art und Weise, um eben diesen Information Leak zu provozieren, ohne dass das Programm dabei kaputt geht, verwendet dann quasi die geleakten Informationen, um daraus sich irgendwie zu errechnen, was es braucht, und fährt dann erst den eigentlichen Exploit quasi in einem Lauf, ohne dass das Programm, das laufende Programm dabei kaputt gehen darf. Ist schon ein bisschen abgefahrener.
Richtig. Also das, wir haben das jetzt hier sehr vereinfacht dargestellt. Es ist, was wir einfach damit sagen wollen, ist, dass Exploitation ist zwar schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Also all dieser Stack-based Overflow, der ist immer noch, kann immer noch ausgenutzt werden, wie man wunderschön eigentlich an dieser WhatsApp-Lücke eigentlich sieht. Aber die heutigen sind einfach Mitigation-Strategien. Das heißt, die machen es einfach nur schwieriger, das auszunutzen. Aber wenn da noch ein kleiner Fehler ist, wie dieses Information Leak, dann ist das mit entsprechend Aufwand, und der Aufwand ist meistens sehr, sehr hoch, ist es allerdings möglich, dort den Kontrollfluss von dem Programm vollständig zu übernehmen und eigenen Code dann zu injecten.
Ja, genau. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, man könnte jetzt ja fragen wegen der WhatsApp-Schwachstelle, Moment mal, aber auf Android oder so, da wird doch in Java entwickelt, und das ist doch sowieso memory safe, oder auf iOS dann irgendwie in Objective-C oder in Swift heutzutage oder sowas. Wie genau passt da jetzt überhaupt dieser Buffer-Overflow rein? Und das ist auch eine dieser fundamentaleren Sachen. Also auch enorm viele Hochsprachen enden quasi doch irgendwie in C oder binden Bibliotheken ein, die in C entwickelt sind. Also das sieht man enorm häufig, und das war jetzt auch bei WhatsApp der Fall. Eben genau dieses ganze für diese WhatsApp-Anrufe, dieses ganze Voice-over-IP-Geschissel, das haben sie halt aus bekannten Bibliotheken importiert, und eben auch das Signaling, die sie dann auch noch irgendwie modifiziert haben. Und das war eben alles in C. Und deswegen
ja,
hat da auch einfach mal so ein Buffer-Overflow geklappt.
Genau, es gibt viele Libraries, die dann einfach bloß eine Wrapper-Library um die eigentliche C-Funktionalität genau. wieder sind. Und dann haben wir dort auch wieder die gleichen Problematiken. Tja, was machen wir da jetzt? Also ich denke mal, wir haben jetzt so das grundlegende Prinzip, glaube ich, erklärt. Wir haben auch erklärt so ein paar Verteidigungsstrategien. Wir haben gezeigt, dass diese Verteidigungsstrategien das Ausnutzen dieser Schwachstelle schwieriger machen, aber nicht unmöglich. Was sind jetzt Möglichkeiten, um das grundlegend zu vermeiden? Oder was könnte man jetzt als Entwickler tun, um jetzt nicht in so eine Problematik zu rennen? Die einfachste und wohl schlauste Variante wäre einfach, überhaupt kein C grundsätzlich zu verwenden und auch kein C++.
Ja, ja. So sieht's aus.
Man muss halt sagen, es gibt mittlerweile deutlich bessere Sprachen. Es gibt Rust, es gibt Go, es gibt andere Sprachen, die da sehr darauf aufgebaut sind. Deutlich, also ähnliche Geschwindigkeits Merkmale wie C oder C++ zu haben, aber eben, dass wir einfach eine Memory-Safe-Sprache haben. Das heißt, wir brauchen uns um diesen Speicher auch überhaupt nicht zu kümmern und die gehen auch schon davon, die sichern auch schon, dass wir nicht einen Bereich in einen anderen Bereich reinschreiben können, wo einfach kein Platz mehr dort ist. Also diese Aufrufe wie str-copy oder gets zum Beispiel würden dort schon von der Laufzeitumgebung dann entsprechend abgefangen werden.
Genau.
Genau. So, das wäre, ich denke mal, ehrlich gesagt, wirklich das Allerschlauste. Und ich finde, man muss heute wirklich ein sehr gutes Argument bringen, um heute noch ein Programm zu entwickeln in C oder C++.
Ja, aber wie gesagt, wir haben halt immer noch den ganzen Legacy-Kram, der uns hinterherhängt. Auch Python oder so zum Beispiel verwendet das da drunter. Wir haben einfach auch sehr viele andere Hochsprachen, die doch drunter noch C verwenden. Und da kann dann immer noch was schlummern und das kann halt immer noch genauso exploitet werden. Also ich glaube, so richtig davon weg
ist schwierig,
kommen wir wahrscheinlich jetzt nicht in nächster Zeit. Aber genau, es tut sich viel auch. Ich glaube, gerade Rust schlägt da ziemlich in die Richtung. Ja. Also im Prinzip so eine Sprache, mit der sie versuchen, es so schwer wie möglich zu machen, für den Entwickler Code zu entwickeln, der exploitbar ist auf den Wegen, die man so kennt. Also da muss man für vieles wirklich dann schon seinen ganzen Kram wirklich mit dem Wort unsafe markieren, um gewisse Dinge tun zu dürfen. Und das ist dann auch nochmal, guck mal genauer hin. Aber, kleiner Sprung nochmal, wir haben eine Mitigation noch vergessen. Oh. Die neueste, ich glaube die neueste, ich glaube gar nicht so neu. Also die ersten Vorkommnisse, die ersten Ideen wurden auch schon vor längerer Zeit geäußert, aber die Umsetzung kommt jetzt gerade so in den letzten Jahren. Und das ist die Callflow Integrity, CFI. Können wir auch mal grob beschreiben. Geht so ein bisschen in die Richtung von diesen Stack-Kanarienvögeln, die so frühwarnmäßig unterwegs sind. Und zwar versucht man hier die Integrität vom Callflow aufrechtzuerhalten. Also, dass man im Prinzip ein bisschen drauf schaut, was darf eigentlich wen aufrufen und von was darf ich in was zurückspringen. Also so ein bisschen Funktionsaufrufe und, ne, also wer ruft welche Funktion auf und welche Funktion wurde von welcher aufgerufen, wird sich zur Compile-Zeit angesehen. Und dann werden eben Checks zur Laufzeit eingebaut, die prüfen, ob es überhaupt erlaubt ist, aus dieser Funktion jetzt diese aufzurufen oder von dieser Funktion in diese Funktion zurückzuspringen, also von diesem Bereich in diesen. Das funktioniert im Prinzip auf zwei Arten. Wir haben im Prinzip vorwärts Callflow Integrity und back, also forward and backward CFI Checks. Das heißt, bevor eine Funktion aufgerufen wird, wird im Prinzip ein Check reinkompiliert, ob da, wo ich bin, überhaupt diese Funktion aufgerufen werden darf. Also wenn zur Compile-Zeit im Prinzip ein Funktionsaufruf existiert von der Methode, in der ich bin, in die Methode oder Funktion, in die ich will, wird das gestattet und ansonsten eben nicht. Und genauso kann man vor jedem Return, also jedes Mal, wenn eine Methode oder Funktion endet, ein CheckCFIBackward aktivieren oder reinkompilieren lassen, was dann immer überprüft aus dem Modell, was zur Kompilierzeit gebaut wurde, ob überhaupt die Funktion, in die ich jetzt returnen will, mich aufgerufen haben kann. Also ob das überhaupt ein gültiger Pfad ist. Und das macht das Ganze noch mal eine Ecke schwieriger, kommt aber auch mit ein bisschen Overhead daher, weil eben ja so ein Programmablauf kann schon enorm viele Aufrufe enthalten und Returns. Und da kommt halt jedes Mal Overhead dazu, weil eben verglichen wird gegen diesen Baum, der zur Kompilierzeit gebaut wird. Da gibt es auch schon, also es gibt eine große Variation, auf welche Art diese Callflow Integrity verbaut werden kann. In den, ich sag mal, seichten Varianten wird einfach irgendwie zum Beispiel geguckt, ob diese Methode überhaupt existiert oder nicht. Und wenn die da ist, darf man schon reinspringen. Das würde jetzt nicht alles aufhalten. Und in den, ich sag mal, mehr drakonischen Varianten wird halt wirklich, wie ich es eben beschrieben habe, geprüft, welche Methode aus welcher aufgerufen wird. Aber dann hast du auch schon einen teilweise recht komplexeren Baum zur Laufzeit, durch den du dann jedes Mal durchlaufen musst, was zum Glück halbwegs effizient ist bei Bäumen, aber dennoch jedes Mal, wenn irgendwie eine Funktion aufgerufen wird oder aus einer Funktion zurückgesprungen wird, muss man halt erst diese Checks durchführen. Und es gibt auch schon Angriffe, die dieses CFI umgehen können, aber da habe ich keine Ahnung von.
Ja, ich denke, das werden wir uns mal für eine spätere Folge aufbewahren. Wir wollen, da gibt es ja noch mal ein paar mehr Elemente. Gibt ja noch mal einen zweiten Speicher, den ganzen Heap. Das werden wir uns mal für einen anderen Bereich aufheben. Ich denke, wir sind jetzt auch schon relativ fortgeschritten in dem ganzen Stack-Bereich. Der ist auch relativ, ja, schon ein bisschen umfangreich, dieser ganze Stack und die ganzen Verteidigungsmechanismen und die ganzen neuen Angriffe, die dann drauf dann wieder aufbauen.
Aber genau, um jetzt nochmal abschließend, was machen wir? In welche Richtung geht's? Was kann man tun, um sowas zu verhindern, irgendwie Stack-based Overflows?
Genau, also es gibt natürlich diese ganzen Verteidigungsmechanismen, die es halt einfach nur schwieriger machen. C und C++ vermeiden ist schon mal eine relativ schlaue Strategie.
Wenn möglich ist.
Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht drumherum kommt, dann gibt es spezielle Funktionen, die schon sicherstellen, dass man eben trotzdem nicht über den Bereich weiter schreiben kann, beziehungsweise zum Beispiel für STR-Copy gibt es dann eine Alternative, die nennt sich STRN-Copy, die dann als zusätzlichen Parameter noch die Länge braucht. Das heißt also, der würden wir jetzt dann die Quelle und das Ziel geben und dann sagen wir, in das Ziel passt aber nur 10 Bytes rein, dann würde dann einfach auch nur 10 Bytes geschrieben werden und eben nicht mehr. Also es gibt zu all diesen unsicheren Funktionen gibt es eine Alternative. Microsoft hat ein ganzes Bundle an Funktionen, die dort genutzt werden können, um diese Probleme einfach, nennen sich Safe String, also Safe STR, womit man das dann einfach umgehen kann, beziehungsweise wo die Probleme schon nicht entstehen können. Dann gibt es von dem CERT gibt es auch so Secure Coding Standards. Man kann sich auch wirklich so ein paar Coding Standards reinpfeifen, wo man sagt, okay, wie schaffe ich es denn überhaupt, sicheren C oder C++ Code zu schreiben? Das ist auch immer eine schlaue Idee, sich an solchen Richtlinien zu halten, um möglichst sicheren Code einfach zu programmieren.
Ja, definitiv.
So, und dann, ja, hast du noch eins?
Ja, ganz zum Schluss abschließend kann man natürlich noch Fuzzing betreiben für seine eigene Software oder für fremde Software. Das ist im Prinzip das Testen von Programmen durch zufällig generierten Input, den man da mitgibt. Das kann man halt mehr oder weniger, ja, ich sag mal, clever in Anführungszeichen machen oder durch Software machen lassen. Und ja, man versucht im Prinzip einfach alle Möglichkeiten, in denen das Programm irgendwie mit Input von außen zu tun hat, also wo man irgendwie einen Namen einträgt oder einen Parameter übergibt, wenn man es aufruft oder einen Request von einem Webserver, also ein Webserver einen Request annimmt, den man hinschickt oder so, alle diese Varianten ja zuzubombardieren mit irgendwelchen langen Zeichenketten. Und das Programm meldet sich dann, wenn es dabei abgestürzt ist, im Prinzip, dass man der Sache dann nachgehen kann, um zu evaluieren, warum das passiert ist und dann eben das Programm verbessern kann. Und das ist auch nicht so trivial, weil man natürlich eine große Abdeckung erreichen möchte. Das heißt, viele Programme sind sehr verschachtelt und je nachdem, was man da eingetragen hat, kommt dann nächstes Folgeformular und dann muss man schon irgendwie hier mal was Sinnvolles reinschreiben, damit man überhaupt erst in den zweiten Schritt kommt und der dann getestet werden kann. Und dann will man auch noch alles abdecken und dann gibt es noch irgendwie Fuzzing Frameworks. Ja, die kompilieren so Coverage-Marken mit in das Programm rein, was man testen möchte und können dann selber feststellen, im Prinzip, welche Programmpfade jetzt schon erfasst wurden durch das Fuzzing und welche noch nicht. Wenn man da so ein paar if-else-Statements drin hat, will man natürlich auch alle Wege testen und also das ist nicht so trivial, da ist aber auch schon viel Forschung geschehen. Und da gibt es schon gute Frameworks, die einen dafür unterstützen. AFL ist zum Beispiel ein recht gern eingesetzter, recht häufig gesehener, der auch schon enorm viele sicherheitskritische Bugs gefunden hat in viel Software, die so im Alltag benutzt wird. Aber das ist halt zeitaufwendig und ja, gerade als Entwickler selber hat man häufig nicht die Zeit, sein Programm bis zum Tode zu fassen. Und da gibt's zum Glück irgendwie ein paar nette Institutionen oder viele Freiwillige, die auch viel Open-Source-Software mal fassen. Oder Googles Project Zero, die auch immer mal wieder Schlagzeilen machen für sehr brisante Exploits, die sie entwickeln. Die fassen natürlich auch sehr intensiv, um ihre Schwachstellen zu finden. Und das ist so eine Methode, mit der man hoffen kann, schon mal einige Vulnerabilities rauszufischen, bevor die wirklich von wem anders gefunden werden und dann auf miese Art missbraucht werden.
Ganz genau, also das sind die Sachen, die du beschrieben hast, sind so die optimalen Dinge, die dann mit einkompiliert werden. Oft ist es relativ schwierig bei, wenn je nachdem auch zum Beispiel bei Netzwerkprotokollen ist es auch relativ schwierig, je nachdem wie die State-Maschine ist, dass man wirklich jeden einzelnen State überprüfen kann. Also Fuzzing ist nicht einfach und ist jetzt einfach nicht nur Random Input. Meistens ist es intelligenter Random Input.
Genau.
Aber das ist eigentlich, kann man eigentlich als Entwickler mittlerweile schon fest integrieren. Man kann teilweise auch schon Dinge fest in so ein Continuous Integration auch integrieren, dass man einfach am Ende des Abends seinen Kram in sein Git Repository pusht und dann laufen die Fuzzing-Tests einfach über Nacht und wenn da irgendwas kaputt gegangen ist, kriegt man am nächsten Morgen eine E-Mail. Pass mal auf, die Funktion, wenn ich der mit 50 A's entgegenschicke, dann stürzt dieses Funktion ab. Guck da mal, dass da nicht irgendwas kaputt ist. Das fängt langsam so an, aber da gibt's auch noch viel zu tun in dem Bereich, denke ich.
Definitiv. Ja, und es ist eben enorm schwierig, wenn man eine sehr komplexe Anwendung hat. Ja, wir hatten ja Tor zum Beispiel mal. Wenn man sich da einfach mal vorstellt, ein Tor-Client oder ein Tor-Server, den man anständig fassen will, allein wie viele Ebenen man da schon fassen müsste. Einmal irgendwie während des Verbindungsaufbaus kann da jedes einzelne Feld von so einer Zelle irgendwie irgendwas enthalten, was irgendwas triggern kann. Und wie viel Variationen es gibt, wie viel Pfade quasi das Protokoll hat, vor dem Verbindungsaufbau, während des Verbindungsaufbaus, nach dem Verbindungsaufbau. Man muss im Prinzip die gesamte API durch, verschiedene Zustände, verschiedene Vorbedingungen und da einen Fuzzing-Katalog zu entwickeln, ist eine unglaublich umfangreiche Angelegenheit. Das ist jetzt nicht so, dass man das dann mal eben macht. Also bei Tor zum Beispiel weiß ich's. Ich glaube, seit 5 Jahren oder 7 Jahren oder so haben die da in ihrer wie kann ich hier mithelfen Liste auf der Homepage haben die stehen, dass die gerne mal irgendwie das besser oder mehr fassen würden. Mhm. Also einfach unglaublich komplex, ne? Dann hast du noch die ganzen Onion Services und die haben alle ihre ganzen Betriebsmodi und man muss dann auch wirklich für das Target, was man fassen will, je nachdem wie komplex das ist, bei Tor denke ich, man müsste man das verschiedene States mocken irgendwie oder den direkt in verschiedenen Modi starten lassen, genau. Schritte überspringen und das heißt, wenn man dafür einen guten Fuzzer schreiben will, muss man auch erstmal das gesamte Protokoll durchdrungen haben. Ja. Und wenn man sich mal so ein RFC angeguckt hat von, weiß ich auch nicht, HTTP oder so, da wirklich jeden Fall, das ist schon heftig. Also im Optimalfall sollte derjenige, der das implementiert hat, sollte auch den Fuzzer dazu schreiben direkt. Das wäre wahrscheinlich das noch am machbarsten. Aber genau, ist einfach eine unglaublich ungeheure Angelegenheit für ein umfangreiches Softwareprojekt.
Genau, das ist, was ich meinte. Diese so Netzwerkprotokolle, komplexe, die haben auch eine komplexe State-Maschine und da musst du natürlich jeden einzelnen Zustand und auch von jedem einzelnen Zustand, in dem du wieder in einen anderen Zustand kommen kannst, all das muss abgedeckt werden und das ist definitiv nicht trivial. Genau.
Ja.
Jo.
Sieht's aus.
Jetzt, glaube ich aber, Hammers, oder?
Ja, würde auch sagen. War doch schon mal wieder ein recht
lange Folge.
Ritt durch den Stack, ja. Ja.
Man muss halt vielleicht abschließend, kann man noch sagen, ich meine, Memory Corruption verfolgt uns jetzt seit über 30 Jahren. Und die gehören immer noch zu den Top-Security-Problemen, die wir heutzutage haben. Durch die vielen Mitigation-Techniken ist es zwar deutlich schwieriger geworden, aber die Probleme existieren nach wie vor. Deswegen ist es wichtig, dass man darüber redet, dass man auch darüber Aufklärung betreibt, wie die Sachen funktionieren, um anderen auch klarzumachen, dass das immer noch ein großes Problem ist und dass man vielleicht unter Umständen wirklich versucht, C oder C++ generell zu vermeiden. Ja, damit wir langsam mal von diesen Problemen so ein bisschen fortkommen, also dass auch in Zukunft einfach die Libraries und Ähnliches einfach nicht in C geschrieben werden.
Genau.
Aber ich glaube, WhatsApp hat wieder sehr gezeigt, auch wenn das eine 30 Jahre alte Schwachstelle ist, dass das Problem aktuell ist und immer noch ein großes Problem. Und
definitiv.
Da konnte man Leute anrufen, die Leute mussten nicht mal abnehmen. In dem Fall konnte sogar dann die Anrufliste wieder gelöscht werden. Dass die Leute haben also davon nicht mal mitbekommen. Also komplett remote Anruf und zack, hat man Malware installiert.
Und, nee, klar. Wenn man die Code-Ausführung einmal hat, kann man ja auch einfach die WhatsApp-Datenbank manipulieren. Das ist ja dann eine mögliche Sache. Gut.
Gut.
Ich denke,
dann
das reicht erstmal.
Ja, ich denke auch.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.